Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Es ist wieder mal Sonntag. Hey Jan.
Hey Olli, na, wie geht's?
Mir geht's ganz gut. Kennst du diese Melodie, die gerade im Hintergrund läuft?
Absolut nicht. Das klingt nach einer Melodie aus einer Zeit, die nicht meine war.
Ja, es ist aus der End-70er, Anfang 80er.
Ich bin 81 geboren, Olli.
Ja, da lief gerade diese Serie in Deutschland und sie hieß das Krankenhaus.
Schwarzwaldklinik.
Das Krankenhaus am Rande der Stadt war eine tschechische Arztserie. Es waren drei oder vier Chefärzte, die da porträtiert wurden. Unter anderem dann auch so ein launischer Chefarzt, der immer so alle runtergemacht hat. Dann gab es den coolen Typen, den Sunny Boy. Dann gab es so den ruhigen Schweiger, der alles über, also der so die Sicherheit im Hintergrund war. Und ich mache die Melodie schon aus, das war schon die Melodie. Und das, da wurde so, also da habe ich das erste Mal so eine Krankenhausserie gesehen.
Habe ich natürlich Die Schwarzwaldklinik, ja? In dieser Woche 30-jähriges Jubiläum, vor 30 Jahren wurde die Schwarzwaldklinik im ZDF gesendet. Ein mega Smash-Hit mit Einschaltquoten wie sonst normalerweise nur WM-Finals. Das ist alles diese Woche passiert und wir haben in den letzten Wochen, die treuen Zuhörer dieser Sendung werden das wissen, ja, auch wenn sie heute leicht verschlafen sind, wir haben heute Nacht Zeitumstellung gehabt. Ich weiß immer nicht genau, ob ich jetzt müder bin oder ausgeschlafener als vorher. Auf jeden Fall wurde die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurück umgestellt. Also kann sein, dass wenn Leute jetzt zu spät oder zu früh eingeschaltet haben, das liegt dann nicht an uns. Treue Zuhörer wissen, ich bin seit Monaten auf dem Medizin.
Genau, und deswegen dieses Intro auch, Jan, ne?
Ah,
Verstehst du?
Der große Medizintag, ja, bei Sanft und Sorgfältig. Wir haben auch einen Gast heute, verraten wir noch nicht, wer es ist, oder?
Wir haben schon über, du hast vor allem schon über ihn geredet. Und heute geht eigentlich für dich ein richtig großer Wunsch in Erfüllung. Das ist der Höhepunkt 2015 unserer Sendung für dich. Weil heute, oder ist es nicht so, weil deine Medizinleidenschaft ist ja auch wirklich in den letzten Wochen richtig ausgebrochen. Wir haben viel über Medizin geredet, wir haben viel über die Serie The Nick geredet und du bist da richtig gerade dabei, so richtig reinzukriechen.
Zweite Staffel, Clive Owen, fantastisch. Die erste Folge der zweiten Staffel lief jetzt letzte Woche. Die zweite Folge dieser Woche, also ich bin da wirklich am Puls der Zeit, also im Jahr 1901, das ist eine Krankenhausserie für diejenigen, die es noch nicht wissen, eine Krankenhausserie, die im Jahr 1901 spielt, ist so ein bisschen nachgemacht von London Hospital, auch also die Siechenanstalt und diese medizinischen Experimente und ich habe dann daraufhin, nachdem ich das gesehen habe und so ein paar andere Krankenhaussachen, bin ich auf eine Arte-Doku gestoßen, die bei YouTube illegal hochgeladen wurde und da ist mir dann doch eine Gestalt oder einer dieser Protagonisten besonders ins Auge gefallen und der ist tatsächlich heute hier. Und zwar handelt es sich um Professor Dr. Peter Vaikuzi. Ist das richtig, Herr Dr. Vaikuzi? Ist das so richtig ausgesprochen?
Schon mal nicht schlecht von Anfang.
Ja. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben aus der Charité hier zu uns in unser Studio. Und ich bin jetzt Ihnen nur zugeschaltet. Ich sitze Ihnen gar nicht gegenüber. Sie sitzen müssen mit Olli Schulz.
Ich kann aber mal einfach meinen Mund bewegen, dann denkt er, er redet mit mir. Aber ich weiß nicht, ob er darauf reinfällt. Deswegen lasse ich das lieber sein. Ja, wir sitzen hier. Herr Dr. Vaikuzi hat nicht so richtig gute Laune. Heute Abend wäre das Sisters of Mercy Konzert gewesen. Das fällt leider aus. Jetzt muss er sich mit uns beiden hier rumschlagen.
Ach Gott.
Ja, das tut mir leid. Ich kann versuchen, die größten Hits von Sisters of Mercy für Sie in einem Medley in der zweiten Stunde hier zum Besten zu geben. Aber
A cappella. Olli Schulz singt Sisters of Mercy. Sie wären heute Abend zum Sisters of Mercy Konzert gegangen.
Ja, aber wenn ihr das hier machen wollt, dann brauchen wir noch so ein bisschen Nebel und so ein bisschen düstere Stimmung. Aber das passt nicht in die Sendung, oder?
Ja, aber von meinen Gesichtszügen her sehe ich dem Andrew Aldridge, der 20 Jahre älter ist, doch schon deutlich ähnlich. Also schon sehr ähnlich.
Der hat keine Haare mehr.
Was, wirklich, ist es so? Aha. Na gut, dann vergessen wir das jetzt.
Ist das nicht sowieso so, dass diese ganzen alten Rockgranden irgendwann so ab 50 umsteigen auf so exzentrische Toupets? Ich glaube ja auch Paul McCartney und auch die ganzen Rolling Stones, da hat keiner mehr echte Haare. Ist doch alles Fake.
Meinst du? Ich weiß nicht, ich habe gerade eine Dokumentation über Keith Richards gesehen, der sah richtig frisch aus. Ich weiß nicht, wie sie den immer hochpäppeln. Es gibt ja diese legendäre Geschichte von Keith Richards und auch von Lemmy vom Motorhead, dass das Blut so toxisch ist, dass die mal versucht haben, das Blut zu wechseln und der Arzt gesagt hat, das kann ich nicht machen, sie würden sterben, wenn wir ihnen jetzt sauberes Blut verabreichen. Ist sowas realistisch oder ist das eine Legendenbildung, so eine Geschichte?
Ich glaube, das ist eine Legendenbildung, aber wenn er natürlich verbluten würde, um wieder neues Blut zu bekommen, kann er schon sterben. Aber ich glaube, wir wollen ihn eigentlich mit altem Blut haben. Wer will ihn mit neuem Blut haben?
Absolut, keiner will ihn mit neuem Blut haben eigentlich.
Ne? Sie sind, Herr Dr. Vaikuzi, Sie sind Chefarzt an der Charité in Berlin, Chefarzt der Neurochirurgie. Also das ist, und Sie sind wahnsinnig jung, das ist nämlich das Besondere gewesen in der Dokumentation und nachdem ich mich da so ein bisschen eingelesen habe. Also unglaublich jung für die Fachrichtung, in der Sie praktizieren. Geboren 1968, Sie sind quasi 5 Jahre älter als Olli Schulz. Was lächerlich jung ist, jugendlich quasi. Wie sind Sie denn, wie haben Sie das denn geschafft? Wie muss man denn drauf sein, um in dem Alter Chefarzt der Neurochirurgie an der Charité zu sein? Wie haben Sie das hingekriegt?
Erstmal viel Glück gehabt und ich glaube,
Momentchen mal. Wie Glück. Viele Sachen sind einfach gut gegangen.
Ja, einfach mal die richtigen Operationen zur richtigen Zeit gehabt.
Einfach mal die richtigen Leute getroffen, die einem die richtigen Operationen gezeigt haben. Ich glaube, die Charité hat sich in so einer Umbauphase, befindet sich noch in einer Umbauphase und die braucht Leute, die mit einer gewissen Perspektive rangehen und noch kein vertoxischtes Blut haben und noch frisches Blut haben. Und ich glaube, es war strategisch eine gute Entscheidung, jemanden zu holen, der jung war. Und ich war der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Also Glück.
Seit wann sind Sie genau Chefarzt jetzt?
Seit 2007.
Das ist da also schon dran. Seit 7 Jahren. Das ist wahnsinnig lang.
Da waren Sie 38 oder 36.
Unglaublich.
Ja, also, aber es ist auch nicht so wahnsinnig. Es gibt, der Neuropathologe war noch jünger als ich. Also ich bin nicht der Jüngste.
Ja, aber die Leute sind ja tot, die der unter dem Messer hat. Das ist ja dann nochmal, sie labern ja am Lebenden. Oder haben, ich sag, sie zählt ja bloß Gewebe, was nicht mehr im Körper drin ist. Da kann man nicht so viel falsch machen.
Ja, das stimmt. Ich werde ihn bitten, die Sendung zu hören. Dann.
Herr Dr. Valcuzzi, damit ich mir das vorstellen kann, was machen Sie hauptberuflich? Also wie sah heute Ihr Arbeitstag?
Was machen Sie hauptberuflich?
Ja, aber
ich fand den Gag eben schon gewonnen, aber Jan, die Doku ist 3 Jahre alt schon, die du gesehen hast auf Arte. Inzwischen handelt er mit Autos und sieht ein bisschen aus wie Andrew Aldridge von Sisters of Mercy und überhaupt nichts mehr mit Medizin zu tun.
Nein, wie muss man sich Ihren Arbeit, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wie muss man sich Ihren heutigen Arbeitstag vorstellen? Wir kommen zur Arbeit und machen Quatsch und wie sah Ihr Arbeitstag aus?
Ja, man kommt morgens früh und dann geht man erstmal auf die Visite, schaut sich Patienten an, hat man Morgenbesprechung. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr gute Mannschaft habe aus mehreren Oberärzten, aus Assistenten. Mit denen diskutiert man dann den Tag und dann geht man so wie der andere arbeitende Mensch in seinen Hauptarbeitsplatz und das ist der OP.
Wann fängt Ihr Arbeitstag an und wie viel Uhr?
7 Uhr.
Oh Gott. Wieso, das geht doch hier an. Ich stehe auch momentan, naja. Wirklich, also... Man gewöhnt sich auch daran mit der Zeit. Hatten Sie jemals eine Phase, muss ich gleich mal eine zwischenmenschliche Frage stellen, eine Phase, wo Sie nicht so akribisch, also so der Karriere hinterher gejagt sind, also wo Sie sich eigentlich auch mal so bis um 12 so im Bett aufgehalten haben und wo Sie dachten, ja, das ist, oder waren Sie immer schon ein Beißer?
Nee, ich habe immer versucht, beides zu kombinieren. So in der, so 18 bis 24 war ich in München, wo ich aufgewachsen bin und wo ich geboren bin. Schon ziemlich partymäßig unterwegs. Damals war ja die New Wave-Zeit, da sind wir alle schwarz durch die Gegend gelaufen, haben Sisters of Mercy und The Mission gehört und sowas.
Okay. Also,
so und Alice Cooper.
Waren Sie also so ein Industrial-Grufti? Front 242 und was es da noch alles gibt, so eine Band, ja?
Eher so ein Depeche Mode und
Depeche Mode
The Cure,
auch, genau.
Mann.
Immer Depeche Mode, The Cure, immer noch fantastische Bands, kann man nichts gegen sagen.
Ja. Ja. Genau, aber dann bin ich ja dann nach Mannheim gegangen nach meinem Studium und das hat mich geerdet. Da war ich wieder ganz an der Basis. Das hat mir eigentlich gut getan. Ich war so als Münchner so ein bisschen am Schickeria abheben.
Und da wurden Sie geschliffen in Mannheim sozusagen. Kann man das so sagen?
Geschliffen?
Na, beziehungsweise geschliffen.
Das Leben, das Leben und die Arbeit haben mich da geschliffen.
Genau, aber ich meine, Sie sind da irgendwo ausgebildet worden, wo es schon darum ging, also ich meine, da musste man schon sehr gut sein natürlich. Also Sie haben da einen Leistungsdruck verspürt nach Ihrer Zeit in München zwischen 18 und 24, der sie dann rausgeholt hat aus der Gruffi-Welt.
Das stimmt, ja. Na, ich habe auch wieder gelernt, worauf es wirklich ankommt. Ehrliche und anständige Menschen und das Wesentliche.
Und deswegen in Mannheim habe ich letztens gelesen, die zweithässlichste Stadt Deutschlands. Und man muss sich da, glaube ich, aufhalten, um zu verstehen, dass es aber trotz der Hässlichkeit, ich habe einen englischen Artikel über Mannheim gelesen, witzigerweise diese Woche, dass aber trotzdem diese Stadt einen dann doch, was Olli sagt, sehr erdet und man dann doch, also ich sag mal, sehr... Man wird willkommen geheißen, wenn man erstmal akzeptiert, dass die Stadt halt nicht ganz perfekt ist. Also und da haben sie 5-6 Jahre lang unter Professor Peter Schmiedeck, der hat ihnen das beigebracht, was sie heute machen.
Der Jan weiß alles, ne?
Ich habe einfach seine Biografie hier aufgerufen.
Ist ein echter Investigativer. Also erstmal, Mannheim ist überhaupt nicht die zweithässlichste Stadt, das muss Ludwigshafen gewesen sein. Also Mannheim ist eine gute Stadt, ja? Ludwigshafen ist zwar über den Rhein, gleich nebenan, aber Mannheim ist eine gute Stadt. Und die Pfalz ist auch sehr schön, also auf Mannheim lasse ich nichts kommen. Genauso wenig auf den Professor Schmiedeck.
Und wir lassen wenig...
Ich habe gar nichts gegen Professor Schmiedeck gesagt.
Nein, ist der Größte. Ist mein Mentor. Hat mir sehr geholfen. Das war mein erster Glücksfall.
Über den reden wir gleich noch ein bisschen. Wir müssen jetzt, weil wir auch eine ehrliche Sendung sind, für ehrliche Leute, einen ehrlichen Song anmachen. Wir müssen jetzt, wir kriegen nämlich schon Zeichen. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Wir spielen jetzt Ihnen zuliebe einen Song von Sisters of Mercy. Haben Sie irgendeinen, den Sie jetzt gerne hören möchten?
Nö, ich überlasse euch mal die Wahl. Ihr habt doch sicherlich was vorbereitet.
Nein! Ich nicht. Also der Gast ist König. Olli, sag du mal einen schönen Song von Sisters of Mercy an. Ich habe erst 1987 angefangen, mich für Musik zu interessieren. Und dann Rolf Zukowski und Co.
Der immer im Indie-Tempel lief. Na, wie hieß denn der nochmal? Der große Knaller, der immer auf der Tanzfläche war. Den hören wir jetzt. Sie wissen genau, welchen ich meine.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig.
Hey! Heute die große Arztausgabe am Tag der Zeitumstellung. Alle Leute sind müde, alle sind wie frisch aus der Narkose aufgewacht. Und wir haben heute den Chefarzt der Neurochirurgie.
Genau, weißt du,
der Charité in Berlin.
Ja. Weißt du, welche Melodie das gerade war?
Nein, weiß ich nicht.
Wissen Sie das, welche Melodie da heute war?
Nee, kannte ich auch nicht.
Das war Für alle Fälle Stefanie. Das war eine Arztserie. Stefanie war so eine Krankenschwester, so eine kleine Freche, die sich immer mit den Oberärzten angelegt hat und sich immer solidarisiert hat und mit den Patienten auch immer alles besser wusste als die Chefärzte. Ist es nicht so auch im wahren Leben?
Es gibt alles. Aber die sind uns ja auch lieb, weil die weisen uns ja häufig auf Fehler hin, die wir machen, auch ab und zu mal. Und nur als Team funktioniert das Ganze. Aber dafür haben wir auch die, die noch denken, dass sie noch was lernen können. Ist gut.
Sie haben angefangen, das haben wir gerade schon so ein bisschen, also wir wollen jetzt nicht die ganze Ihre Biografie abfragen, aber ich will trotzdem zumindest alle so ein bisschen auf einen Stand bringen. Sie haben dann in Mannheim angefangen, an Gehirnen rumzuschneiden. Oder wie muss man sich, was machen, was ist denn die Neurochirurgie überhaupt? Was unterscheidet sie vom Neurologen?
So, was den Internisten vom allgemeinen Chirurgen unterscheidet. Also der Chirurg oder der Neurochirurg operiert alles, was mit Nerven zu tun hat. Nerven gibt's im Gehirn, im Kopf. Nerven gibt es entlang der Wirbelsäule und Nerven gibt es im Arm und in den Beinen. Das sind die peripheren Nerven. Das sind so die drei Gebiete, wo die Neurochirurgen operieren, hauptsächlich.
Das ist jetzt nun was, wenn man, ich sag mal, frisch aus München kommt, aus der Partywelt, in Mannheim so ein bisschen auf den Boden geholt wird und dann anfängt, sich für Medizin so richtig zu interessieren. Da muss man dann schon mit Anlauf rein wollen, weil wenn ich daran denke, mit Messern an Nerven rumzuschneiden oder Köpfe aufzumachen, dann könnte ich eigentlich schon beim Gedanken daran in Ohnmacht fallen. Hatten Sie nicht diese Hemmschwelle mal?
Tatsächlich ist die Neurochirurgie ja total faszinierend, weil wenn Sie den Nick gesehen haben und da der Bauch aufgeschnitten wird und die ganzen Därme aufgehen, das ist nicht so schön. Aber wenn man sich das Gehirn anschaut, das gibt nichts Ästhetischeres als das Gehirn. Und das ist
da muss man Faszinosum so erkennen dran an der ganzen Geschichte,
absolut,
oder?
Also ich versuche jetzt auch gerade die Faszination rüberzubringen. Und es ist die Anatomie, wir nennen das ja Anatomie, wie das Ganze aufgebaut ist, ist schon im Detail sehr raffiniert gemacht und das ist beeindruckend. Das gefällt mir gut. Das gefiel mir damals auch gut.
Wann hat das angefangen, das Faszinierende fürs Gehirn zu, also als Sie das entdeckt haben?
Ja, da muss ich euch jetzt enttäuschen. Also Neurochirurgie machen wollte, habe ich mich entschlossen eine Woche bevor ich angetreten bin. Ich wusste es gar nicht genau.
Sie hätten alles machen können, Hodenarzt, untenrum und dann, ach komm, Neurochirurgie, wirklich?
Irgendwas Operatives, genau. Aber ich konnte mich halt nicht so richtig entscheiden. Ich habe es dann tatsächlich deswegen nur gemacht, weil mein späterer Chef, der Professor Schmiedek, so ein cooler Typ war, so ein Vaterersatz. Also das war so die persönliche Entscheidung.
Und wenn Sie so einen Dr. Stefan Frank, der Arzt, den die Frauen vertraut, wenn Sie so einen gehabt hätten, wären Sie dann Gynäkologe geworden?
Also der war ein bisschen schleimig, oder?
mega schmierig war der.
Aber ist dann Ihr Chef, hat er Sie dann nur quasi menschlich beeindruckt oder hatte der irgendwelche geilen Operationsskills, die nur der konnte, wo Sie dann gesagt haben, verdammt nochmal, in die Richtung muss man weiterarbeiten?
Nee, zum einen war er in dem, was er gemacht hat, auch schon sicherlich einer der Top-Leute in Europa oder auf der Welt, da er sich mit Gefäßen beschäftigt.
Was heißt das, mit Gefäßen beschäftigt?
Was Blutgefäße sind, wisst ihr doch irgendwie. Oder ja, die sorgen dafür, dass Blut in das Gehirn kommt. Und die können eben auch erkranken und mit dem Thema hat er sich eigentlich auf einem ganz hohen Niveau beschäftigt. Aber der hat mich
also ganz kurz, ich bin ein Riesenfan von Schokolade und sich nicht bewegen und Chips. Und
Jan, dann mach du zuerst.
Ne, und dann setzen sich dann irgendwann diese Chipsreste und alles, was man dann, also setzt sich in den Gefäßen fest und das machen sie dann heile, so muss man sich das vorstellen, oder wie?
Wir machen es vor allem heile, wenn die Gefäße zu sind oder wenn sie anfangen zu bluten. Dann versuchen wir es heile zu machen.
Woran merke ich, dass das ein Gefäß zu ist?
Und kann man die selber auch reinigen, die Gefäße? Gibt es irgendwas, womit man seine
Pfeifenreiniger.
Gibt es was, womit man zu Hause, also ich habe jahrelang sehr stark geraucht und so. Und ich habe ein unsolides Leben geführt.
Jahrelang, Olli. Alter, das ist so eine, jetzt, wenn der Chefarzt da ist. Jetzt
ich möchte eine Beichte hier ablegen heute für ihn, ja?
Ich rauche immer noch und zwar stark.
Ich lebe nicht so gesund. Also es gibt Phasen, da tue ich das. Aber wenn die Arterien und die Blutgefäße, wenn die zu sind, was kann man selber dagegen wirken machen, wenn man weiß, man wird vielleicht nie ein richtiger Veganer und komplett drauf achten, aber man möchte trotzdem ein gewisses Alter erreichen. Man möchte wie kann man sich selber die Gefäße ab und zu ein bisschen säubern? Gibt es irgendwas, irgendwelche wirklich ernsthaft gefragt? Das ist noch nicht mal witzig gemeint.
Nee, so ein Aufmachrezept gibt's nicht. Man kann nur dafür sorgen, dass sie nicht weiter zugehen. Macht ihr Sport?
Leider wenig.
Nee, egal, leider.
Ihr hockt nur im Studio und dann...
Wenn überhaupt. Also
aber
viel
ihr seid ja noch jung, ja? 81er Baujahr, das ist ja noch ein bisschen...
Ich bin 73.
Ja, ist auch noch ein bisschen jung.
Olli, das kann man ihm vielleicht mal, kann man jetzt mal immer sagen, hat, bevor wir jetzt sie eingeladen haben, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass sie kommen, und hatte so ein bisschen Angst, dass er mit ihnen im Raum sitzt, weil er befürchtet, dass mit einem geschulten Blick sie ihn angucken und direkt wissen, was er hat und wo man eventuell, also dass er eventuell in 2-3 Jahren bei ihnen auf der Liege liegt und dann noch gerettet werden muss, was noch zu retten ist, weil wir so Arzt-Skills haben.
Ich glaube, er kriegt bald einen Bandscheibenvorfall, das ist ja mein Tipp.
Sie sind gemein. Warum? Ich hätte schon 2.
Ja, also.
Obwohl, haben Sie es an meiner Körperhaltung gleich gesehen oder was?
Haben Sie nicht drüber unterhalten?
Nee.
Nein, haben Sie es an meiner Körperhaltung oder woran jetzt genau erkannt? Oder ist das jetzt einfach nur mal so, weil ich so groß bin und Sie das so...
Weil du so groß bist und weil so ein bisschen gekrümmt gehst.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, machen Sie dann auch, Bandscheibenvorfälle?
Das machen wir auch.
Oh, kann ich da,
aber man muss ja nicht alle operieren, das müssen wir gleich mal sagen, dass der Hörer auch Bescheid weiß. Ja? Die wenigsten muss man wirklich operieren.
Bandscheiben machen Sie auch?
Bandscheiben. Ja, Olli, auf einmal.
Manchmal bauen wir auch Bandscheiben, eigentlich Bandscheibenvorfälle.
Ja, das ist wahnsinnig. Ich komme langsam richtig rein in diese Sendung, Jan.
Ich merke das schon. Es ist eine Mischung aus runtergezogen werden und ich sag mal, ich habe so ein paar ethische Fragen noch für Sie vorbereitet.
Ich dürfte euch eine menschliche Frage vorstellen, nämlich die mich einfach wahnsinnig interessiert. Herr Dr. Vacucci, Vacucci ist richtig.
Vacucci.
Ne? Vacucci. Vacucci. Mit Z. Vacucci.
Passen Sie,
als ich noch sehr jung war und mit der Schule so in den Zoo gegangen bin und ich habe die ganzen Tiere gesehen, die da so eingesperrt waren, habe ich immer ein erhabenes Gefühl gehabt. Weil ich war ja nicht eingesperrt, ich war ja frei und die Tiere, die waren ja alle gefangen. Wie ist es als Arzt? Wie oft hat man das erhabene Gefühl da über Leben und Tod? Also wie oft haben Sie noch... Ich habe seit dieser Kindheit, seit diesem Zoo, dieser Zoo-Erfahrung selten noch erhabene Gefühle gehabt in meinem Leben. Aber die haben Sie ja eigentlich immer wieder, oder? Also... Ich meine eigentlich damit, wie sehr, ist das ein Kick oder wird man auch, naja, man ist immer so, ich habe diese Dokumentation gestern Abend mir angeguckt, man ist ja die ganze Zeit in so einem Wechselbad, entweder es gelingt eine Operation, man ist der große Held oder man ist dann halt derjenige, wenn's halt daneben geht, dann merkt man wieder die Sterblichkeit und wird so geerdet. Wie oft hat man so ein erhabenes, also
stell doch die Frage, Mensch.
Ja.
Wie oft hat man so ein Erhabenes? Also es gibt so eine Entwicklung bei der Geschichte. Ja? Wenn man anfängt, dann denkt man, man ist der Größte, weil man immer sich erhaben fühlt. Und irgendwann kommt dann die Frustrationsphase und das pendelt sich dann, es oszilliert sich dann irgendwann ein.
Und ist man dann irgendwann, ja, wenn man beides hatte, die Tiefs, die Downs und die Ups, ist man dann irgendwann einfach auf so einem relativ emotionslosen Level?
Das ist man ja nicht. Neurochirurgie, das ist ja so ein bisschen wie... man fühlt sich manchmal wie so ein GI, der Medizin, ja. Man macht schon was Besonderes, denkt man, glaubt man, weil das Organ toll ist. Und wenn man was Tolles gemacht hat, dann ist man auch der Größte. Aber es ist genauso, wie ihr sagt, ja. Manchmal nicht immer gelingt alles so gut und dann fühlt man sich wieder ein bisschen runtergezogen. Dann wird man ganz demütig.
Ja. Wann ist denn der letzte Patient unter dem Messer weggestorben? Wann ist das letzte Mal das gewesen?
Darf man sowas fragen, Jan?
Warum denn nicht? Fragen kann man ja.
Schwierige Frage.
Ja.
Aber die Patienten sterben ja selten unter dem Messer weg. Viel schlimmer ist es, wenn sie dann danach aufwachen und sie plötzlich nicht mehr reden können oder ein Arm hängt oder sie eine Seite nicht mehr bewegen können oder sie nicht mehr richtig wach werden. Ja. Also das ist eher mystisch, dass die Leute im OP dann sterben und plötzlich alles, das passiert selten. Eigentlich nicht.
Und ich muss jetzt leider wieder eingreifen hier an dieser Stelle. Wir müssen ein bisschen Musik machen.
Musikchirurg Olli Schulz macht jetzt mit der Präzision, Präzision von Olli Schulz.
Jetzt kommt ein kalter Eingriff von mir, ein musikalischer Eingriff. Und Sie haben gerade mystisch gesagt. Hören wir was Mystisches. Hier ist The Cure mit Forest. Wir sind gleich wieder da.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Wir sind wieder zurück bei Sanft und Sorgfältig. Und der Herr Doktor hat ein Glas Wasser bekommen und Olli nicht. Und hat Olli sich gerade aufgeregt. Kann man ruhig mal erzählen den Leuten, was hier passiert, während die Musik läuft.
Ach so, sind wir schon wieder auf Sendung sozusagen?
Wir sind schon wieder auf Sendung. Ah. Und ich finde es wirklich faszinierend, dass der Herr Doktor mit einem Blick dir gesagt hat, dass du einen Bandscheibenvorfall hast oder dass es eventuell dein Problem sein könnte.
Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass ich schon bei unglaublich vielen Ärzten war und es wird nicht so, es passiert mir 1-2 Mal im Jahr, dass ich aufstehe und ich kann nicht mehr richtig gehen und dann ist es wirklich richtig schlimm, dass ich richtig gebeugt bin und das habe ich 1-2 Mal im Jahr und das ist auch immer in Phasen meines Lebens, wenn ich das kurz erzählen darf, das interessiert bestimmt viele Leute draußen auch, wenn ich mich generell sowieso nicht so gefestigt fühle. Wie viel Psychologie hängt mit so einem Bandscheibenvorfall, wie sehr hängt das wirklich zusammen, was glauben Sie? Also wie sehr ist es wirklich mit so einer Festigkeit, die man auch haben kann oder so einem körperlichen Grundgefühl, was vielleicht nicht da ist an diesen Tagen, an denen man sich halt ein bisschen wie ein Lappen fühlt, sage ich jetzt mal.
Das ist eine total wichtige Frage, weil diejenigen, die ein psychisches Problem mit ihrer Wirbelsäule haben, die wir dann operieren, die werden einfach nicht gut, weil die einfach weiß nicht, Stress zu Hause haben.
Wie kann man denn ein psychisches Problem mit der Wirbelsäule haben?
Na, es gibt Menschen, die haben psychische Probleme, die sind unter Stress oder haben Konflikte und das kann sich dann häufig in körperlichen Beschwerden dann sichtbar machen. Und dann operiert man die, die haben wirklich nicht was Körperliches und dann haben sie ihre Beschwerden weiter, weil das psychische Problem nicht gelöst ist. Nennt man Psychosomatik.
Ja, aber dass einem der Rücken dann so doll wehtut, dass man, das kann doch nicht sein, dass es der Kopf dann da so, das geht doch, wie soll das denn gehen?
Aber hallo. Also,
ich glaube aber auch, dass es so, also ich glaube bei mir ist es zum
Grö- also ein Beziehungsproblem kann ganz schön in den Rücken gehen.
Beziehungsproblem kann wirklich sehr in den Rücken gehen, das stimmt.
Ja, da gibt es mittlerweile Fragebögen, die muss man abfragen und dann gibt es Red Flags, also so Warnsignale. Wenn die hochgehen, sollte man besser nicht operieren. Aber wir haben es noch nicht richtig verstanden, weil es wirklich schwierig ist.
Und ich glaube daran auch wirklich, jetzt kann ich mir noch was Persönliches erzählen. Ich
habe letztes
Jahr eine Tour gehabt, Konzert gespielt, privat auch so ein bisschen Stress, belastet gewesen. Und dann ist die Wirbelsäule eingeknackt. Und das ist schon zwei, drei Mal, also nicht die Wirbelsäule, sondern die Bandscheibe, hat dann Probleme gemacht. Ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, wenn man überfordert ist und ähnliche Sachen nicht zur Ruhe kommt. Ich glaube, viel hängt damit zusammen. Weil eigentlich, schauen Sie mich mal an, ich bin geboren, also um eigentlich so ein Bodybuilder zu sein. Was? Wird man als Arzt oft krank?
Naja, aber man ignoriert es ziemlich häufig.
Und das kann man auch psychosomatisch machen, sag ich mal. Können Sie das lenken? Kennen Sie Ihren eigenen Körper? Kann man als Arzt seinen eigenen Körper so gut, dass man das lenken kann? Oder sich das auch so kopfmäßig rausarbeiten kann, so eine Krankheit, eine Erkältung?
Man kennt die Medikamente besser, die man nehmen kann. Ja.
Und dann stehen sie mit einer Erkältung und da ist der Kopf vor ihnen auf. Wie hoch ist der Grad der, ich sag mal, der kalten Professionalisierung dann? Ich meine, ich würde allein bei dem Gedanken daran als Laie umfallen. Wie viele Jahre braucht man, um da so reinzukommen, da eiskalt zu sagen, moin, ich habe ein bisschen Husten heute, machen wir den Kopf auf und los geht's.
Wegen ein bisschen Husten kann man den Kopf ja aufmachen. Ich meine, ihr macht doch auch euren Job, wenn ihr ein bisschen Husten habt.
Ja, aber das ist was anderes.
Wir können nichts kaputt nicht, machen. Wir kriegen den Kopf nicht mehr zu. Das ist ja unser Problem.
Also wenn man für sich entscheidet, dass man operieren kann, dann kann man auch operieren. Das, ja.
Und als Chefarzt sind Sie der Einzige.
Wir haben ja einen Mundschutz, so stecken kann an.
Ja. Sie sind vor allen Dingen an der Charité auch dafür bekannt, das habe ich in der Doku gesehen, dass Leute aus Kreiskrankenhäusern aus der ganzen Republik, die Regionalärzte nicht mehr weiterkommen, die finden dann im Internet Sie und sagen dann bei Herrn Dr. Valcuzzi, da vielleicht macht er noch was. Riskieren Sie mehr als andere?
War ich das oder war das mein Kollege aus der Unfallchirurgie, wo das so war?
Ich habe es wahrgenommen, dass da, ich sag mal, auch bei Ihnen Leute lagen, denen Sie Hoffnung gegeben haben, die vorher keine mehr hatten.
Also stimmt, dass wir ein paar seltene Krankheitsbilder behandeln. Neurochirurgie ist ja auch ein hochspezialisiertes Feld. Da gibt es ja nicht so viele Kliniken. Also das gibt es nicht in den kleineren Häusern. Ja. Und wenn es da ein Problem zum Operieren gibt und wir beschäftigen uns mit diesen seltenen Sachen, dann kommen Patienten auch mal überregional. Das stimmt.
Was ist das denn genau? Was können Sie, was sonst kein anderer macht?
Viele andere machen auch das, was wir machen, nur die Charité ist natürlich auch ein gewisser Mythos und deswegen kommen die Patienten gerne zu uns. Und wir machen es natürlich auch in häufigen Stückzahlen, sodass wir ganz gut im Training sind. Zum Beispiel gibt es seltene Erkrankungen, wo Hirngefäße zugehen. Da gibt es in ganz Europa nicht viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten. Und das machen wir sehr gerne und deswegen kommen Patienten.
Wollen Sie sich nicht beschäftigen damit?
Weil es so selten ist und weil es so ein Gefitzel ist. Dann zum Beispiel einen Bypass zu machen. Bypass, wisst ihr ja, es gibt es am Herzen auch, kann man am Kopf auch machen.
Ja, das wurde auch gezeigt in dieser Dokumentation, da wurden Sie als Tüftler bezeichnet. Ist das überhaupt der richtige Ausdruck dafür? Kann man das so sagen, gibt es Sachen, die Sie machen oder legen Sie so einen Bypass anders oder wie auch immer, wie es vorher noch nicht der Fall war? Oder ist das sowieso alles so vorgegeben? Da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, so ein Gehirn erscheint mir als so komplex und so, ich weiß nicht, wie sehr man da wirklich dran rumbasteln kann und das funktioniert danach noch einwandfrei weiter. Also
so ein Gefäß kann man schon zusammen tüfteln, man kann es auch lernen, aber ich glaube, ganz viel ist auch die ganze Infrastruktur und das ganze Team, ja. Wenn sie solche Patienten sind ja manchmal wie rohe Eier und die müssen auch richtig gehandelt werden. Und dazu brauchen sie ein eingespieltes Team und ich glaube, das gibt es dann in so einem großen Haus besser als in kleineren Häusern manchmal.
Ich habe während medizinischer Vorgänge in meinem Privatleben, die ich jetzt hier nicht näher erörtern möchte, oft mal das Gefühl gehabt, dass Ärzte eigentlich auch gar nicht so richtig ganz genau wissen, wie das eigentlich alles funktioniert. Ist das im Gehirn auch so, dass sie da, ich sag mal, auch viel so Magie mit im Spiel ist und dass man sich hinterher wundert, huch, das hat ja geklappt?
Wie viel Glückssache ist im Spiel, meint Jan, ne?
Ja.
Nee, ich würde es eher mal andersrum sagen. Es gibt ziemlich viel, was wir vom Gehirn noch nicht wissen. Also ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass das Gehirn verschiedene Funktionen hat. Wir wissen so ein bisschen, wo die Sprache ist und so ein bisschen, wo das Areal ist, was dafür sorgt, dass man einen Arm bewegen kann. Aber mit Gedächtnis und Erkennen von Gesichtern und Antrieb und Konzentrationsfähigkeit wird schon schwierig. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Neurochirurgie, dass es noch so ein paar offene Fragen gibt, neurowissenschaftliche Fragen. Und wenn wir da operieren, dann bewegen wir uns manchmal in Bereichen, wo wir nicht immer ganz sicher sind, ob also der Patient nach der Operation noch genauso in der Lage ist, alles zu beherrschen wie vor der Operation.
Und deswegen machen Sie zum Beispiel Sachen wie den Kopf des Patienten öffnen. Der ist wahrscheinlich, wenn Sie in den Operationssaal kommen, weil Sie der Chefarzt sind, schon geöffnet worden von irgendjemandem, oder?
Das passiert manchmal, aber wir öffnen ihn auch nochmal selber gerne ab und zu, ja. Nee, ich mache es ziemlich oft selber auch.
Und dann sind Sie da und der Patient wird dann aufgeweckt aus der Narkose und Sie fangen an, im Gehirn rumzuschneiden, zum Beispiel einen Tumor zu entfernen und reden dabei mit dem Patienten, der bei vollem Bewusstsein ist. Oder zumindest
nicht immer gibt, es kommt darauf an, glaube ich, wo, das war nämlich auch der Fall bei der Dokumentation, ich habe es gestern auch gesehen. Ich glaube, das war dieser eine bestimmte Fall, wo das nur so ging, weil man das ohne Betäubung nicht machen konnte. Weil sie
aber
wissen
sowas
mussten,
machen Sie, Sie reden da mit den Leuten, während das Gehirn offen vor Ihnen liegt.
Da wurde diese Frau gefragt, ob sie die Bilder erkennt. Da war
wir wollen halt die Sprache nicht verletzen. Ob der Patient sprechen kann oder nicht, wissen wir nur, wenn der Patient wach ist. Ja?
Aber was ist denn, wie muss man sich das im Kopf vorstellen? Ist da so ein Prozessor im Kopf, wo dann die Sprache drin ist? Das Gehirn ist doch, da erkennt man doch keinen Unterschied, wo was ist.
Ja, das sind schon, man erkennt es von außen nicht, aber wenn man dann die Gehirnoberfläche mit Strom stimuliert, dann kann man diese gewissen Prozessoren, die für die Sprache verantwortlich sind, kurzfristig lahmlegen. Und dann merkt man, dass man in dem Bereich lieber nicht arbeiten sollte. Aber das Gehirn selber spielt ja auch keinen Schmerz, deswegen kann man sowas ja machen. Wenn mal der Kopf offen ist, das wissen wir ja aus verschiedenen Spielfilmen, dann ist das Gehirn schmerzfrei.
Mit diesen schönen hatten Bildern.
Ganz kurz, hatten Sie heute einen offenen Kopf vor sich?
Ja.
Oh Gott. Heute?
Heute, vor ein paar Stunden.
Mit den Augen haben Sie heute in den Kopf reingegangen, in den Gehirn gesehen.
Mit diesen was? Augen, mit denen Herr Valkuzzi vor mir sitzt, hat er heute schon einen offenen Kopf gesehen. Dann, so, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik, Jan.
Ist das, ja. Sag mal, ganz kurz, ist das ein totaler Runterzieher eigentlich, dass wir das Thema, ich habe da so ein bisschen das Gefühl.
Ja, nein, du, das ist dein Fetisch ein bisschen. Ich mache die Sendung auch dir zuliebe. Es war dein Herzenswunsch. Und ja, ich ey, muss komm. Sagen,
nein, du hattest jetzt schon Ina Müller, hast du eingeladen ja, und solche Geschichten.
Ich finde das super. Ich hätte so viele private Fragen gerade.
Aber warum stellst du nicht die Fragen einfach mal?
Weil ich mich schäme, meine private, also weil ich private Sachen bei mir gibt, die ich einfach nicht
ja, in der Öffentlichkeit. Ja, weil sich gerade untenrum Sachen hat, Herr Valkuzzi. Nicht viel mit zu tun.
Untenrum ist alles in bester Ordnung bei mir.
Ja, ja, ja.
Hier kommt erstmal ein Song, der passt thematisch ein bisschen. Hier ist Cypress Hill mit Insane in the Midbrain. Oder?
Oh Gott. Wir sind gleich wieder da mit Neuigkeiten aus der Welt der Neurochirurgie. Und dann erzählt Olli, welche Fragen er zum Thema Gehirn hat, die dich privat betreffen. Ich bin mal gespannt.
Kann ich nicht machen, Jan. Tut mir leid.
Warum denn nicht?
Auch ich habe meine Grenzen.
So, wir sind gleich wieder da. Ich überrede Olli. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig hier am Sonntag, ist das der 25. Oktober heute?
Ich bin mir. Ist der 25. Oktober. Richtig. Kann aber auch sein, dass der 26. ist wegen Zeitverschiebung. Das ist alles ein bisschen durcheinander gerade geraten.
Wir haben den Chefarzt der Charité hier, Professor. Ist es ein wichtiger Moment? Professor, Doktor. Wie viel Wert legen Sie da drauf?
Professorino.
Nicht so viel Wert.
Nicht so viel Wert drauf. Peter Valkuzzi hier heute. Den Professor Dr. Med, muss man alles sagen. Valkuzzi heute hier. Der Name ist richtig ausgesprochen. Jan erfüllt sich hiermit einen Wunsch. Er hat sich sehr.
Ja.
Ja.
Das muss man auch. Ich habe mich sehr bemüht und wir wollen jetzt aber nicht nur über Krankheiten sprechen, sondern wir wollen jetzt auch mal langsam wieder den menschlichen Teil der Sendung nach vorne holen.
Ja, ich glaube, da würde mich nämlich eine Sache erstmal interessieren und zwar der Fortschritt. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es wirklich so ein Treffen, wo sich so alle Neurochirurgen treffen und so neue Fortschritte? Haben Sie so eine Treffen? Gibt es diese Medizinertreffen, wo konspirativ geredet wird, was es für neue Möglichkeiten gibt? Oder sind Sie derjenige, der diese Treffen einberuft und dann sagt, hier, ich habe neulich das und das gemacht, das scheint auch zu gehen am Gehirn und ähnliches?
Ja, klar gibt es diese Treffen. Leider sind die Fortschritte eben nur sehr klein. Aber es gibt ja die Menschen, die sich vorwiegend mit Tumoren beschäftigen. Es gibt die sich mit Gefäßen beschäftigen. Und dann gibt es halt so Spezialistentreffen. Und
ja.
Dann gibt es fleißige Forscher und fleißige Doktoranden, die bei uns arbeiten, die gute Ergebnisse haben und das wird dann vorgestellt. Aber bis das alles echter Fortschritt ist, das geht mir alles viel zu lange.
Keine Scheu vor irgendwelchen medizinischen Fachausdrücken, Herr Doktor. Haben Sie schon mal was erfunden, wo Sie als Erster dran waren?
Der Valkuzzi-Schnitt. Gibt es schon irgendwas, was nach Ihnen benannt ist? Der Valkuzzi-Schnitt oder genau. Der Valkuzzi-Griff? Haben Sie schon sowas, dass Sie in der Medizin unsterblich werden? Gibt es schon?
Der Peter. Oder so.
Nee.
Weiß ich ja nicht. Haben Sie schon irgendwas zum ersten Mal gemacht?
Zum ersten Mal gemacht?
Der Erste waren.
Die erste Operation auf der ganzen Welt.
Ja. Oder wo Sie derjenige sind, der das zum ersten Mal so richtig ausprobiert hat, was andere sich nur in Büchern angelesen haben. Und sie haben so gedacht, in so einem Anflug von, ach komm.
Jan ist immer ein bisschen scharf auf Superlative.
Ja, das ist wirklich
ja,
scharf.
Aber, ja, aber so ein, wir müssen auch ein bisschen populär denken. Ja, die Leute sitzen zu Hause und tippeln, wann wir endlich wieder anfangen, um irgendwelchen Quatsch zu reden. Aber das geht hier nicht darum heute.
Jan sucht den richtigen Angeber hier, oder?
Jan sucht einen Angeber und der vergöttert sie auch ein bisschen. Das muss man, das hört
ja,
man
ich finde das einfach toll.
Der findet das toll.
Also mir ist es ein bisschen peinlich.
Ja, muss Ihnen aber nicht peinlich sein. Wirklich nicht. Also wir haben, wissen Sie, warum Ihnen das nicht peinlich sein muss? Wir haben uns hier schon so blamiert in dieser Sendung. Und die Menschen hören immer noch zu. Und, dass Sie sich herablassen, zu uns in die Sendung zu kommen, das wird auch so Ihre Street Credibility grounden.
Jetzt sind Sie, ich weiß ja, ob man als Arzt Street Credibility braucht. Ich weiß es nicht so ganz genau.
Warum nicht? Man will doch auch, wie ist denn das eigentlich? Es kommen Menschen zu Ihnen, die sehr, sehr große Probleme haben, Angst vom Sterben, haben Ähnliches. Man kriegt sehr schnell so eine nahe Bindung zum Patienten.
Oder zu denen, die mit Bandscheibenvorfällen.
Oder mit Bandscheibenvorfällen, so wie ich. Und man kommt sehr schnell, man öffnet sehr schnell sein Herz. Man weiß genau, dieser Mensch soll einem helfen. Würden Sie von sich sagen, Sie haben eine gute Menschenkenntnis dadurch gewonnen?
Ich hatte die schon vorher.
Ja?
Mhm.
Das kam nicht, das ist angeboren bei Ihnen, ja?
Ja. Aber der Nachteil ist auch, dass man relativ schnell entscheidet. Aber das ist so eher so.
Was heißt das, relativ schnell entscheidet? So nach dem Motto, ist jetzt nicht ganz so wichtig.
Sprechen wir über medizinische Menschenkenntnis oder allgemein?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, oder? Also ja. Ich meine,
man macht sich schnell ein Bild.
Ja.
Aber das ist dann eher eine Schwäche. Aber es hilft eigentlich auch, weil man ist dann immer relativ entschieden.
Klingt aber so, ist bei uns zum Beispiel auch so. Bei uns, also ganz im Ernst, Oliver, ich glaube, also zumindest den Teil der Arztgeschichte könnten wir auch, weil wir innerhalb von 3 Sekunden über Menschen urteilen. Das ist ja ganz oft so. Und sie in Schubladen tun und dann entweder sagen, ja, kriegt er alleine hin oder müssen wir ein bisschen nachhelfen. Das ist ja bei uns auch nicht anders.
Ja, das ist halt die Frage, ob der Blick des Arztes anders ist als die des Unterhaltungskünstlers. Ja, wie wirkt man selber? Man ist ja selber mit vielen Menschen konfrontiert, die man kennenlernt. Ich bei Konzerten und du natürlich auch, weil du immer stundenlang nach einer Fernsehsendung draußen mit den Fans redest, Jan. Dafür bist du sehr bekannt und beliebt.
Oh, das habe ich letztens gemacht. Entschuldigung, ich esse gerade was, um die Arterien, die Gefäße im Gehirn unter Druck zu setzen, damit das sich da alles löst. Ich habe eine eigene Theorie entwickelt. Einfach mehr Zucker nachschieben, dass die größeren Zuckerklumpen die kleinen da rausspülen. Ich habe letztens zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Foyer gestanden nach der Sendung. Mache ich normalerweise gar nicht mehr, weil ich direkt danach in den Schnitt gehe. Und das war eine ganz angenehme Erfahrung. Aber ich habe wirklich mit allen Zuschauern, die da waren, Selfies gemacht. Und ich habe letzte Woche die Geschichte erzählt von dem Mädchen, die mich im Kino angesprochen hat und mich um ein Selfie gebeten hat.
Ja.
Und die hat sich bei Facebook bei mir gemeldet und hat gesagt, dass sie sehr wohl gewusst habe, wer ich bin. Und hat das Foto auch noch da. Und da gab es eine mega lange Diskussion darunter, dass wir sie zum Kohlessen einladen sollen und so. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so.
Sehe ich auch nicht so. Ich muss mal ganz kurz wieder auf den alltäglichen Teil der Sendung zurückzukommen. Das Grünkohlessen, es findet statt für 20 Leute. Bitte hören Sie auf, da draußen Bewerbung zu schreiben. Mein E-Mail-Postfach quillt über. Manchmal wirklich auch super lange, herzerweichende Geschichten. Es wird nichts Dolles. Jan kocht, ich koche. Jan haut sofort nach der Sendung wieder ab. Ich sitze alleine mit Ihnen rum, erzähle Ihnen meine depressiven Bandscheibengeschichten und wünsche mir, ich wäre jetzt gerade irgendwie bei Herrn Dr. Bacuzzi. Und deswegen, also wir haben genug Einsendungen und vielleicht melden wir uns auch bei irgendjemandem zufällig einfach.
Ich möchte eine Sache mal vorschlagen, weil diese Woche haben wir diese Webseite geschenkt bekommen. Das kann man vielleicht mal sagen, www.janundolli.de.
Ja, das ist von wirklich ganz fantastisch. Verrückten,
also wirklich, also sowas, ich habe mich wirklich so gefreut und ich dachte erst, jetzt wird so ein Geschenk, wo man dann sich das anguckt und mit so einem gequälten Lächeln sagt, vielen Dank. Und das dann in den Keller tut. Aber es hat uns jemand eine Website gebastelt, und zwar Käthe und Tilly aus Hamburg. Das sind übrigens nicht die verrückten Punker vom Parkfest, die der besoffene
Stage-Diving. Ein Glück.
Genau, sondern das sind ganz, einer ist in der SPD organisiert, das ist eine Sache, die Kröte schluckt man dann.
Ja.
Aber der ist, die haben uns eine ganz tolle Seite gebastelt, www.janundolli.de. Eine Internetseite aus den 90er Jahren, fantastisch. Und ich würde sagen, die müssen wir einladen.
Die laden wir ein,
viel Arbeit. Ja, laden wir ein. Hiermit seid ihr auch eingeladen. Wir nehmen Kontakt zu euch auf. Bitte meldet euch nicht bei uns, wir melden uns.
Möchten Sie vielleicht auch kommen zum großen Grünkohlessen am 3.12.?
Nur Grünkohl oder ist auch eine Wurst dabei?
Ist eine Wurst dabei?
Pinkel
ist dabei.
Bei mir? Bei Olli nicht.
Und Kassler ist dabei, dann bei uns, ich komme ja aus Hamburg. Da gibt's die kleinen karamellisierten Kartoffeln dazu. Ist ja, Grünkohl auch was?
Wie du die machst.
Kennen Sie diese kleinen karamellisierten Kartoffeln?
Nee, ich kenne nur den Grünkohl mit Pinkel. Ohne Kartoffeln.
Woher kennen Sie das doch gar nicht populär gewesen, oder?
Ja, Westfalen. Westfalen,
ja. Mit Pinkel gibt's in Westfalen so. Auch Pinkel?
Ja.
Ha.
Ja. Also ich bin schon rumgekommen.
Ja, aber wenn man mit beschaulichen München auf, also wenn man mit dem goldenen Löffel in München aufwächst im Mund, ne? Wie ist das denn eigentlich nach Berlin, dieses Moloch zu? Wie lange haben Sie gebraucht, um sich hier wohlzufühlen?
5 Jahre.
Wirklich, ne? Mhm. Ja, bei mir hat es 2 Jahre gedauert. Finde ich schön, dass Sie so ehrlich sind. Und sind Sie, haben Sie in Ihrer freien Zeit sofort immer den Weg nach München gesucht?
Muss ich konfrontieren. Das ist, nein. Gleich voll committed, aber. Ist schon eine aggressive Stadt auch.
Ist eine aggressive Stadt, die einen immer wieder auch genauso wie ihr Beruf, glaube ich, auch in Demut zurückversetzt. Vor allem, wenn man irgendwie 2 Stunden an der Warschauer Brücke im Stau steht oder ähnliches.
Ja, und nochmal angeschrien wird.
Weil man sich jetzt irgendwie, und auch noch irgendwie von 3 Fackeljongleuren irgendwie beleidigt angeguckt wird, weil man denen kein Geld gegeben hat für ihre mickrige Kunst.
Aber nach 5 Jahren ging's. Dann ist man selber aggressiv. Dann merkt man es nicht mehr.
Dann ist man gebrochen. Dann hat die Stadt einen gebrochen.
Diese unglaubliche Unfreundlichkeit, die man, das ist ja wirklich, wenn man von außerhalb kommt, ich lebe ja in Köln und hab da, ich sag mal, letztens erzählt ein Künstler The Least Pretentious City, und das stimmt einfach auch, die Stadt, in der die Leute am wenigsten vorgeben, irgendwas zu sein, und man ist relativ entspannt, und ich bin dann doch immer relativ überrascht, wie aggressiv der Berliner, selbst in so kleinsten Situationen, beim Brötchen kaufen oder im Taxi, wie aggressiv die und aufgepeitscht die sind, wegen irgendeiner Demo, wirst du dann als Fahrgast gleich verantwortlich gemacht und so, und wenn man dann sagt, man kommt aus der alten Bundesrepublik, dann ist man eh schon unten durch bei denen. Also es ist ganz merkwürdig. Ich fühle mich da immer so wie so ein...
Wir Wessis werden hier klein gehalten in Berlin. So, wir müssen jetzt mal kurz unterbrechen. Die erste Stunde ist vorbei. Ich bin sehr glücklich, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, es macht Ihnen ein bisschen Spaß, mit uns sich zu unterhalten. Oder?
Es wird immer besser. In der zweiten Stunde ist es immer besser, weil jetzt haben wir die Fragen abgearbeitet. Und ich hab rausgefiltert, dass Sie nicht, ich sag mal, dass Sie leider professionell genug sind und nicht so Sachen sagen wie, ja, heute habe ich mich verschnitten. Schade ist mir oder macht nichts. Naja gut, morgen ist ein neuer Tag. Habe ich gehofft, dass es aber, Sie sind nicht ohne Grund Chefarzt geworden. Schade.
Haben Sie Rhetorikkurse gemacht für öffentliche Statements, die Sie halten müssen ab und zu?
Nee, habe ich nicht.
Sehr gut.
Hatten Sie schon mal einen Promi unter dem Messer? Ach nee, dürfen Sie auch nicht sagen. Ach Mist.
Wollen Sie mal einen haben? Also so einen halbseidenen Promi mit Bandscheibenproblemen.
Aber ich muss erst den Psychotest machen, dann lege ich los.
Oh Gott, dann
haben wir... no way, dass du den schaffst, Olli.
Danach wollen Sie keine Hand anlegen von mir. So, jetzt ein bisschen Musik. Und hier ist...
Gibt's eigentlich auch Patienten, die Sie wieder zurückverweisen an Kreiskrankenhäuser, wo Sie dann sagen, ja, machen Sie mal lieber da in Diepholz oder irgendwie irgendwo sowas.
Wir geben immer unser Bestes.
Ja. Guck schon wieder, wie diplomatisch. Naja, gut, klar.
Nur wenn Sie uns schlagen, dann... sind wir nicht mehr bereit.
Ist mal passiert? Ach so, es gibt diese Geschichte von dem, reden
was?
Wir, wenn wir...
Wie, was?
Es gab doch mal einen Überfall auf einen Arzt in der Charité. Das ist gewesen vor 2-3 Jahren, habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen. Fällt mir dabei gerade ein.
Ja, Gewalt gegen Ärzte ist gerade ein großes Thema in der Charité.
Warum? Kommt das häufiger vor?
Ja.
Gewalt gegen Ärzte?
Ja, also ich meine, das sind Extremsituationen.
Das stimmt.
Im Operationssaal oder?
Nein, danach wahrscheinlich. Aber weißt du was? Darüber reden wir gleich in der 2. Stunde. Jetzt muss ich mal hier blocken. Hier ist ein witziger Song: Doctor and the Medicine mit Spirit in the Sky. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Welcome back. It's Sunday again. And here's Olli and Jan. And we have a guest. It's Peter Vaikuzzi from the Charité in Berlin. Vielleicht haben wir heute internationale Zuhörer. Arztstandort Berlin ist ja immer wieder ein Thema. Haben Sie auch schon mal so einen reichen Russen oder ein Messer gehabt?
Ja.
Ja, guck, geht. Ne? Habe ich ihm entlockt.
Hast du ihn wahnsinnig gut, Jan. Du bringst die Gäste zum Schmelzen. Du bist noch nicht mehr im Raum hier. Das ist das Tolle, wie er das macht, ne?
Ja. Komm, Olli, lass uns, Herr Dr. Vaikuzzi, wir müssen ganz kurz eine andere Sache, Sie können sich jederzeit einschalten, aber es gibt in dieser Woche, also in unserem Gewerk, nämlich der Kunst, gab es eine Veranstaltung und ich, und zwar den Deutschen Comedy-Preis. Ich war ja letzte Woche in Kala Ratjada, ich konnte leider nicht teilnehmen, aber es muss eine wahnsinnige Veranstaltung gewesen sein. Warst du da, Olli? Am Dienstag?
Nee, ich wurde schon 2 oder 3 Mal eingeladen, aber inzwischen kriege ich keine Einladung, wo die wissen, ich komme, ich gehe da nicht hin. Ich würde
unter der Juryleitung von Dieter Nuhr, rate, wer der beste Komiker des Jahres geworden ist.
Luke, hier der Luke wahrscheinlich.
Dieter Nuhr.
Dieter
Wirklich? Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Eine super Idee, dass man quasi als Jurypräsident sich selber den Preis verleiht. Und ich frage mich, wie dann diese Sitzung ausgesehen hat. Also da sitzen dann quasi 5 Leute, die alle irgendwie... Geld von der Produktionsfirma bekommen und am Ende entscheidet man sich, man hat die Wahl zwischen Paul Panzer, Mario Barth oder Dieter Nuhr. Dieter Nuhr ist der Jurypräsident.
Dann sagt er, komm, ich nehme den Preis Dieter selber. Ja,
nee, oder ist er dann, oder gibt's dann so eine Simulation von Bescheidenheit? Ach Leute, das könnt ihr nicht machen. Aber Dieter, du hast ihn noch erst 3 Mal bekommen. Nein, Leute, ich möchte dieses Jahr nicht. Und dann am Ende nimmt er ihn doch an. Und dann hat er sich quasi auf der Bühne, weiß nicht, war jetzt nicht dabei, aber angeblich hat er dann wohl den Preis sich selber quasi. Hab ich gehört.
Das ist schön. Das ist halt ein schöner Ego-Zug auch. Das ist ein ähnlich. Ich habe vor ein paar Jahren ein Festival gespielt und dann hat Scooter gespielt als Headliner. Scooter mit seiner Band. Und jeder hat so einen eigenen Wohnwagen Backstage gehabt und jeder Band hat so Musik zum Anheizen gehört, wie man das so macht. Und dann bin ich an dem Wohnwagen von Scooter vorbeigegangen. Und rate mal, was die für Musik gehört haben.
Olli Schulz.
Nee, Scooter. Die haben vor dem Auftritt der Bühne ihre eigene Musik in dem Wohnwagen gehört. Um sich selber anzufeuern, haben die ihre eigenen CDs gehört.
Finde ich auch eine ganz schöne Frage, die Musikjournalisten immer wieder Musikern stellen. Hören sie eigentlich ihre eigene Musik und diese Vorstellung, dass Robbie Williams im Auto sitzt und im Autoradio seine eigenen Songs hört, ist ein kleines bisschen...
Ehrlich gesagt, ich freue mich immer, wenn von mir was im Radio läuft und mach das dann lauter. Da kann ich mir nicht
mehr wirklich wahr?
Ja.
Aber du kennst ja die Songs. Singst du dann deine eigenen Songs mit und denkst, Wahnsinn, was ich da wieder geschafft habe.
Nö, ich freue mich einfach, weil ich bin jetzt ja auch kein Musiker, der so oft im Radio läuft. So, ne? Sind Sie immer noch Grufti-Fan oder gibt es bei Ihnen inzwischen mal eine andere Musikrichtung, die da so ein bisschen auch ein... Oder ist es so klassisch bei Ihnen, dass Sie also Klassik hören, nochmal von Bach irgendwas, um runterzukommen von dem harten Tag? Sind Sie Klassik-Fan? Das würde so ein bisschen in das junge, erfolgreichen Arztes in das Profil passen.
Nee. Ich bin meiner alten Leidenschaft treu geblieben, aber ich höre jetzt auch irgendwie weiterhin Rock, Punk und auch mal Elektro. Ich bin da ganz versatil, ja.
Ja. Auch während der Operation machen Sie mal Sisters of Mercy an, wenn es ein bisschen ein traniger Tag ist?
Ist zu Depri. Da lassen wir mal das Radio laufen.
Wirklich? Welchen Sender?
Haben Sie wirklich das Radio bei der Operation laufen? Haben die das Radio bei der Operation laufen?
Ja, so eine Operation ist lang und es gibt auch so Bereiche, die nicht so spannend sind. Und dann haben wir da die ganzen Mitarbeiter, Schwestern, Anästhesisten, die langweilen sich sonst zu Tode. Sonst müssen sie mein Gequatsche anhören.
Sie hören Radio, während sie an Gehirn rum. Aber für Jam FM oder irgendwie Kiss FM, wenn die alle im amerikanischen Dialog, alle amerikanisch sprechen und das geheimnisvolle Geräusch und so und Comedy.
Nee, aber wenn dann die kritischen Phasen kommen, wird das Radio ausgemacht. Sag das
Was
nur.
Hören Sie denn für einen Sender? Wissen Sie das aus dem Kopf oder hören Sie da nicht hin?
Star FM,
das
zum
ist
Beispiel.
Der Rocksender. Okay, ja. Wir sollten zu Star FM mit unserer Sendung, Jan.
Warum? Damit wir in Krankenhäusern gehört werden? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir werden eh in Krankenhäusern gehört. Wahnsinnig viele Pfleger. Uns, Herr Dr. Valcuzzi, uns hören viele Leute aus dem Pflegepersonal und so Sozialpädagogen und Leute, die, ich sag mal, die auch beruflich mit Leuten zu tun haben, die es nicht ganz so leicht im Leben haben, die hören ganz gerne bei uns rein, weil sie das so kennen von der Arbeit.
Genau.
Das ist so schwierig.
Und was Sie noch nicht wissen, Herr Dr. Valcuzzi, nächste Woche sind zwei, drei Schwestern hier, die unter Ihnen schon sehr leiden mussten, arbeiten mussten, ähnliches, und werden mal auspacken und werden mal von Ihren tyrannischen Eigenschaften erzählen.
Nein. Das finde ich fies, wenn du jetzt, als wir Ina Müller da hatten, warst du mal auf Ausgleich bedacht. Und ich finde das, ich habe mir sehr gewünscht, Herrn Dr. Valcuzzi heute in der Sendung zu haben.
Ich auch.
Und ich finde es nicht, ich möchte nicht, dass du dann so Scherze machst, wo man dann, Sie hören ja unsere Sendung nicht, das können Sie ruhig mal zugeben. Das ist jetzt nicht eine Sendung, die man als Arzt, wo man sich am Sonntag, wenn man die zwei Tage mal frei hat, hinsetzt und sagt, ich höre jetzt mal Quatsch im Radio. Und das ist eine Sendung, die gelegentlich unseriös ist. Und Olli macht jetzt da so einen Scherz und ich finde das nicht in Ordnung, Olli. Wir haben auch eine Verantwortung.
Haben Sie eine Comedy-Ader in sich? Gibt es irgendjemanden, den Sie unterhaltsam finden im deutschen Comedy-Bereich? Von dem Sie sagen würden, der unterhält Sie? Sagen Sie bitte nicht Dr. Eckhard Hirschhausen, dann bricht bei Jan Böhmermann eine Welt zusammen.
Ja, wirklich. Nee, aber fühlen Sie sich ganz frei zu sagen, was Sie wollen.
Wie heißt denn der aus Essen, der mit der Mütze auf, dieser Schirmmütze und der Brille? Komm, sag doch mal, ihr seid doch die Profis, ihr müsst ihn noch
Moment,
kennen.
Moment, Atze Schröder.
Nein,
nicht mit der Schirmmütze und der Brille. Wie, aus Essen mit der Schirmmütze und der Brille?
Ja.
Bodo Panzer.
Nein.
Paul Panzer.
Fällt's mir nicht ein. Auch nicht der Ceylan, der ist aus Mannheim.
Bülent Ceylan.
Aber der mit dem Cappy, also mit der Schimmel, der amüsiert sie. Oder hat sie ihn amüsiert?
Aber guck mal, das ist nicht so.
Ich hab so eine Schwäche für Nordrhein-Westfalen, weil meine Frau kommt aus Essen.
Aber gucken Sie, schauen Sie mal, ohne Sie jetzt verurteilen zu wollen.
Jetzt kommt
aber
er.
Wenn Sie anfangen, über unseren Fachbereich zu reden. Ich spüre da so eine leichte Aggression, wenn Sie jetzt sagen, der mit der Schimmütze und der Brille, dass Sie den gut finden. Haben Sie diese Aggression, die ich jetzt gerade in mir spüre, in der letzten Stunde auch gespürt, als wir versucht haben, neurochirurgische Fachbegriffe einzuflechten in unsere Fragen?
Nee, ich bin da ganz tolerant.
Sie sind einfach ein Diplomat. Sie haben einfach mit psychischen Ausnahmesituationen zu tun und die manövrieren hier über diese BMX-Bahn der Gefühle, die diese Sendung eigentlich sein sollte. Sie sind da so eiskalt mit so einem Bulldozer drüber. Wirklich. Keinen einzigen Hügel mitgenommen bis jetzt.
Na ja, komm mal, das Gesicht versteinert sich. Nee, was mal, auf alle Fälle hat er die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Das ist also, er kann nicht so sehr leiden, wie du das gerade versuchst hier zu erklären. Ich habe so viele Fragen, die ich nicht in der Sendung stellen darf. Das ärgert mich gerade, Jan.
Das muss man vielleicht mal, während wir immer Musik hören, stellt Olli die wirklich wichtigen Fragen, aber weil Olli natürlich, du weißt ja, was die Leute wieder daraus machen. Nachher heißt es,
könnten Olli Sie jetzt Schulz. Erkennen, ob ich einen Schlaganfall hatte, wenn Sie meinen Arm anfassen oder ähnliches? Könnten Sie das?
Wenn Sie Ihren Arm nicht bewegen können, wüsste ich, dass Sie einen Schlaganfall
haben. Ich kann ihn bewegen, aber er tut weh. Und das seit ungefähr 2 Wochen.
Ich glaube, das ist ein orthopädisches Problem. Klingt wie eine Zerrung.
Ja, aber wodurch denn? Ich mach doch nix. Ich mach doch gar nix. Meinen Sie, man kann alt werden und ganz spät erst sterben, wenn man gar nichts macht? Also sich weder Sport, aber auch gar, also wenn man gar nichts macht, einfach nur lebt, 3-mal am Tag isst und sonst nichts macht und viel raucht aber auch. Also.
Das klingt, als ob wir das Experiment schon gestartet hätten, oder?
Vor vielen Jahren.
Ja. Keine Antwort.
Man kann auch alt, man kann auch gesund bleiben. Okay.
Das ist alles in den Genen.
Wie sehr ist das genetisch alles genau? Das ist eine ernsthafte Frage jetzt, um mal kurz zu switchen. Wie oft sind diese Sachen genetisch bei den Menschen, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen, sage ich jetzt einfach mal so. Darf man das so sagen, auf dem Tisch liegen? Wie oft sind das wirklich Fälle, die erblich bedingt sind?
Also die wenigsten sind so, dass man sagt, das wird jetzt direkt vererbt. Wenn ich jetzt die Eltern habe, dann kommt es vielleicht raus. Aber es gibt natürlich eine Disposition.
Ja.
Eine genetische Disposition, auch für Bandscheibenvorfälle, das wissen wir, das ist der wichtigste Faktor dafür. Also wenn die Eltern Bandscheibenvorfälle gehabt hätten, dann ist das auch weitergegeben worden.
Probleme hat meine Oma.
Ja.
Und
haben mich sehr viele, oder?
Das stimmt.
Von den Omas.
Vor allem, wenn die über 80 Jahre alt sind. Und da ist es auch völlig legitim, finde ich.
Also, Genetik bestimmt uns alle.
Ich habe eine kurze Schnellfragerunde. Ich habe mir 2 Fragen aufgeschrieben. Im Orchester weiß jeder, dass die Fagottisten die größten Säue sind. Im Krankenhaus, bei welcher Arztgattung sollte man besonders aufpassen?
Wie, Sie wollen jetzt, dass ich über meine Kollegen irgendwas erzähle?
Nur die Gattung. Also die Fagottisten weiß man. Im Orchester traue keinem Fagottisten. Ist so ein
Spruch. Beim Schlagzeuger ist immer der Bassist. In der Band ist immer der Schlagzeuger der Psychopath und der Bassist, der zuerst mit der Bandkasse durchbrennt.
Wie ist das? Wie ist die soziale Hackreihenfolge bei den Ärzten? Also Neurochirurgie, sind Sie da so die Wildkatze? Oder sagt man der Orthopäde oder der Neuropathologe?
Wir sind die Wildkatze.
Die
Neurochirurgen sind immer die Wildkatzen.
Wirklich, ne?
Ja, klar. Work hard, party hard.
Okay, nächste Frage.
Nächste Frage, müssen wir gleich alles machen. Wir müssen jetzt Musik machen, dann kommt der letzte Block. Herr Bakuzzi muss nämlich gleich los. Der geht jetzt gleich in die Karaoke bei Alte Sisters of Mercy hier singen. Und wir hören jetzt noch einen schönen Song und dann haben wir noch eine Runde, einen Block hier. Das ist total angenehm. Ich fühle mich total entspannt. Kommen Sie jetzt jede Sendung vorbei.
Einfach aus medizinischen Gründen. Wir können auch besser zahlen. Bezahlt von Ihren Rundfunkgebühren. Obwohl, weiß ich gar nicht.
Wir können auch Visite machen hier.
Ja, bei mir.
Wir können die Sendung umnennen, die Visite.
Das ist wirklich wahr.
Sanft und
würden Sie mich einmal in der Sendung untersuchen?
Aber es würde uns ja keiner sehen.
Aber das macht ja nichts, man kann es ja beschreiben, das ist ja das Schöne an Radio.
Ja.
Vielleicht wird Olli Schulz gleich untersucht.
Nee, heute nicht mehr. Aber
nicht gewaschen.
Gleich verrät Ihnen Herr Dr. Bakuzzi noch ein paar Tricks, wie Sie mit ein paar Q-Tipps Ihre Adern säubern können und ähnliches. Und dann sind wir nochmal wieder für Sie da. Hier ist Sanft und Sorgfältig der große Medizincheck heute, hier am Sonntag, den 25. Oktober.
Whatever.
Hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag für Sie, die große Medizinsendung.
Dr. Bakuzzi muss gleich los, weil Ihre Frau noch wartet.
Die wartet draußen auf dem Parkplatz vorm Auto sitzt und wartet die ganze Zeit im Regen. Nein.
Bei 5 Grad.
Quatsch.
Wie können Sie Ihren Job, der ja Arbeitszeiten hat, von denen wir nur Albträumen können, mit einem halbwegs geregelten Privatleben vereinbaren?
Indem ich die richtige Frau habe.
Die nämlich auch
den Toleranz
viel? Die auch beruflich viel unterwegs ist.
Die ist Anästhesistin, die ist Narkoseärztin.
Oh.
Hallo.
Nicht im Moment immer.
Eine schöne Anästhesistin.
Ganz
Herr Dr. Bakuzzi. Eine sehr schöne Anästhesistin.
Das glaube ich jetzt gar nicht.
Vielleicht solltet ihr meine Frau einladen das nächste Mal.
Dürfte die uns in der Sendung
narkotisieren?
Ja, die ist ja verheiratet. Das ist nicht gut. Aber es ist halt einer unserer großen Sehnsüchte, Träume, mal von einer schönen Anästhesistin narkotisiert zu werden.
Einfach fallen lassen und aufwachen, wenn alles vorbei ist. Wenn Sie um 7 Uhr in der Charité stehen und quasi anfangen mit Visite, wann sind Sie dann abends zu Hause normalerweise als Chefarzt? Also, wann?
8, 9. Also abends, nicht morgens.
Und sie sind fest angestellt oder sind sie so ein Subunternehmer? Das lohnt sich ja sonst gar nicht. Wenn sie dann nicht. Als Festangestellter so lang zu arbeiten, sind sie bescheuert?
Wieso?
Das, also, oder?
Das macht mir Freude, ist gut. Will viel erledigen. Aber es gibt jetzt ganz, das, die alle machen das so.
Ja, ne?
Alle Chefs gehen so spät nach Hause.
So einen richtig faulen Chefarzt, der Kette raucht und nebenbei noch eine Radiosendung moderiert, so einen gibt's nicht, ne?
Nicht an der Charité.
Nee. Wie alt darf man höchstens sein, wenn man sich überlegt, wenn man keine Ahnung, das Gefühl hat, der Job, den man gerade macht, da hat man jetzt alles mal ausprobiert und möchte gerne mal was Neues kennenlernen, sagen wir mal mit 34. Wäre das ein Alter, wo man nochmal sagen könnte, man geht nochmal an die Uni und studiert? Kommt das vor?
Gibt's. Haben wir. Sind unsere Studenten teilweise auch. Aber
Jan Böhmermann überlegt nochmal umzusatteln. Der ist so fasziniert momentan einfach.
Aber man muss ja sagen, aber die Fähigkeit, manuell irgendwas zu lernen, ist ja auch so ein bisschen altersabhängig. Es wird dann schwierig, wenn man älter ist, ne? Und wenn man, muss man auch schon sehr geschickt sein, dass es noch funktioniert.
Ich muss noch eine Frage stellen, eine persönliche Frage. Wenn man Arzt ist, jeden Tag mit Leben und Tod zu tun hat, kann man überhaupt noch ein religiöses Fundament haben oder ist es eigentlich grundsätzlich so, dass man Atheist oder Agnostiker ist, wenn man, sag ich mal, so viel damit beschäftigt ist mit Leben und Tod?
Ich bin nicht Atheist.
Nee?
Nee.
Ach so, wir hätten sich mit Jan Böhmermann.
Sind katholisch?
Ja.
Das ist ja aber auch, ich meine, das wird einem auch eingeprügelt in München, Bayern. Da haben die gar keine Chance, das jemals
rauszukriegen. Ja, aber ich bin ja katholisch, weil meine Eltern beide Ungarn waren. Also hallo, es hat mit München jetzt nichts zu tun.
Ah, okay. Migrationshintergrund.
Aha, also, die Roots.
Sie kommen hier in unser Land und operieren unsere deutschen Mitbürger. Echt jetzt.
Und nehmen den deutschen Chefärzten die Jobs. Aber ganz, wie stehen Sie zu dieser ganzen Debatte, die zurzeit in Deutschland grassiert, was die Flüchtlinge angeht und das, was in Dresden passiert?
Oh, das ist aber...
Ja, finde ich auch.
Jetzt ist er von der Religion auf...
weil wir jetzt die letzten fünf Minuten... Das ist eine
schwermütige Sendung, die ihr hier gerade entwickelt.
Ach, das ist ganz normal.
Ab und zu ist das immer so. Das wird ab und zu wird das dann wieder kompensiert durch irgendwelchen Wahnsinn. Aber heute, ich meine, wenn wir mal die Gelegenheit haben, jemanden Ernsthaften da zu haben, der einen richtigen Beruf gelernt hat,
aber
dann
muss man das auch mal aussehen. Wir haben viele Patienten aus dem Thema, was wir ansprechen.
Aus der Welt der Flüchtlinge, weil die in Syrien oder anderswo nicht so adäquat behandelt werden können.
Die haben teilweise auch Krankheiten, die wir oft nicht mehr gesehen haben, ja.
Die brauchen
Hilfe. So
ja, ja. Was für Krankheiten kommen denn da an?
Entzündungskrankheiten, Tumore, komische, die lange nicht behandelt worden sind. Ist ja nicht so, dass man da, wo die herkommen, überall gleich jemanden hat, der eben das rausmacht. Da kann es dann auch wachsen.
Haben Sie immer einen analytischen Blick, wenn Sie jemanden angucken? Das war nämlich wirklich meine große Angst, dass wir uns hier gegenüber sitzen heute. Und dann habe ich Jan gestern Abend geschrieben, hoffentlich erkennt er nicht, dass ich eine tödliche Krankheit in mir trage oder ähnliches. Haben Sie einen analytischen Blick? Gibt es sowas, dass Sie jeden Menschen so ein bisschen so auch angucken, als wenn...
Wie ein Zahnarzt immer auf die Zähne
guckt. Wie Sherlock Holmes das auch immer gemacht hat, so hier mit den ganzen Indizien und ähnliches.
Nein, das mache ich nicht.
Nee, ne?
Mm-mm. Muss ja auch mal Schluss sein, wenn man aus der Klinik raus ist.
Ja, aber man ist doch immer Arzt, da kann man doch sagen, was man will und man kann ja auch diesen Beruf, also ich glaube auch nicht daran, wenn Sie einen harten Arbeitstag und ein sehr emotionales Erlebnis hatten und wenn Sie noch so lange diesen Beruf machen, dass Sie das immer emotional nicht irgendwie auffühlt und Sie das mit nach Hause nehmen, oder?
Ich nehme es immer mit heim.
Ja. Und
heul mich dann da aus zu Hause.
Und Sie brauchen Zeit. Ich meine, man verarbeitet das ja privat, man kann das nicht während der Arbeitszeit machen. Man macht es, also man nimmt doch einen großen Teil von dem mit, man ist rund um die Uhr damit beschäftigt eigentlich, oder?
Deswegen ist es ja auch gut, wenn man es jemandem erzählen kann, der was davon versteht.
Ja. Sie können es aber auch mal mir erzählen, wenn Sie wollen.
Aber ihr habt mich ja schon längst durchschaut, insofern sind wir ja pari quasi, oder?
Stimmt eigentlich. Also können wir den Deal machen. Ich würde mal mit der Bandscheibe gerne vorbeikommen und wenn Sie irgendwie sich mal ausheulen wollen über den Job, dann bin ich für
Sie da. Also ich überlege gerade, was könnten wir denn Herrn Dr. Walkuzzi im Gegenzug mal anbieten, weil... Wir haben ja eigentlich nichts. Ich meine, wir können sie auf Konzerte bringen zum Beispiel.
Ja.
Oder wenn sie mal eine Fernsehsendung wollen, als Zuschauer zum Beispiel. Thomas Gottschalk kennenlernen wollen oder sowas. Olli könnte da was klar machen.
Kennt ihr noch die Sendung Ruckzuck von früher?
Na klar, mit Werner Schulze-Erdl.
Ja, klar, haben wir mitgemacht.
Da haben sie mitgemacht.
Nicht im Ernst, aber Moment, hallo.
Als was?
Als Kandidaten. Das war mein,
wer ist wir?
Das war mein größtes Erlebnis.
Das war ihr großes Fernseherlebnis.
Absolut, ja.
Und seitdem haben
als wir, Studenten damals?
Wir waren zu fünft, aber wir hießen die Sieben Zwerge. Wir waren Studenten, ja.
Okay, und haben Sie
gekommen? Wir waren jung und brauchten das Geld.
Haben Sie was gewonnen?
Ja.
Wie viel?
Full. Jackpot.
Jackpot?
Hallo.
Weil Sie vorher eingespielt waren, ne?
100.000 D-Mark für 5.
Wie, nicht im Ernst? Sie haben 100.000, 20.000
Euro. So viel Kohle?
Bei Werner Schulze, sie haben den Job.
Ich guck, und damit haben sie sich, und mit der Kohle haben sie den Doktortitel gekauft, oder? Werner Schulze
in Ungarn.
Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Sie waren bei Ruckzuck und das erfahren wir jetzt in der kurz bevor sie losfahren, werden die ganze Zeit über Ruckzuck reden können.
Wie war Werner wie war der Schulze Erdl privat zu Ihnen?
Genau.
Völlig in Ordnung.
Ja, war ein guter Tag.
Weil sie haben an einem Abend so viel verdient wie der in 3 Monaten. Das müssen Sie sich vor Augen halten. Das war nicht der große Cash-Cow für ihn, die Sendung, ne?
Das weiß ich nicht. Dann hat er es aber sehr gut gemacht. War immer sehr professionell.
Habe ich auch kennengelernt. Werner Schulze Erdl wahnsinnig, lebt, glaube ich, auf Mallorca inzwischen. Apropos Mallorca, ich war jetzt gerade wirklich auf Cala Ratllada. Wo machen Sie Urlaub? So ungefähr die Region? Sind Sie so ein Rucksacktourist oder geht's dann auf die Malediven und die Füße ins warme Wasser halten?
Da war ich auch schon. Und im Sommer gehe ich immer in die Berge zum Wandern und Mountainbiken.
Okay. So Tirol oder
Österreich.
Sowas. Österreich so, ja. Ne? Ja.
Aber Sie müssen, schauen Sie, wir sind
ich
nicht.
Ich bin nur, ja ein Bergfex als Münchner.
Kraxeln Sie auch noch so einen Berg hoch so mit einem kleinen Finger und so, haben Sie was draus? Steckt das bei Ihnen so drin, ja?
Bin
so.
Nicht mehr schwindelfrei.
Das lässt mit dem Alter nach, oder?
Das nimmt mit dem Alter zu.
Das nimmt mit dem Alter zu, genau. Wissen Sie, warum, ich weiß nicht, ich habe neulich eine ganz fantastische Dokumentation gesehen über diese ganzen Wolkenkratzer, die gebaut wurden, warum oft Indianer das gemacht haben damals, also Ureinwohner Amerikas. Indianer darf man ja nicht sagen. Darf man eigentlich nicht sagen, ist politisch eigentlich jetzt unkorrekt. Inuit. Aber dass die angeblich mit einem, dass die kein Höhengefühl haben, dass es tatsächlich der Fall ist, dass es so erwiesen ist, dass die große Höhen klettern konnten, ohne ein Gefühl von Schwindel jemals zu haben. Und deswegen waren das sehr oft Ureinwohner Amerikas, die diese Skyscraper gebaut haben. Eigentlich ein sehr schönes Grundgefühl, würde ich nämlich auch gerne können. Einfach hochklettern, bis es nicht mehr geht. Herr Dr. Vakuzzi, eine Frage noch, weil wir wahnsinnig viele Radiohörer haben, die Marihuana rauchen. Wir geben nämlich immer die Haschqualitäten der Hasenheide durch. Wie schlimm ist die Gefahr, dass da irgendwas am Gehirn passiert, wenn man 20 Jahre durchkifft? Einfach mal direkt.
Olli fragt für einen Freund.
Einfach
Olli.
Mal direkt durchgefragt jetzt, für einen Freund von mir. Wie schlimm ist das, wenn man 20 Jahre kontinuierlich, nicht jeden Tag, aber ab und zu... Aber wenn man sich wahnsinnig, aber gutes Zeug, Eier Marok und so, also so gutes Hasch, nicht irgendwie hier gedünner, also nicht diese hochgezüchteten Kram aus Holland, sondern wenn man sich wirklich mit guten Bio-Marihuana über Jahre hinweg beschäftigt hat. Wie schlimm, ernsthaft gefragt, ist es da, dass da mal irgendwann ein Ei am Wandern ist im Kopf? Also dass da...
Also die Bipolaren haben manchmal ein Problem, ne? Also die manisch-depressiven.
Ja, die haben ein Problem, weil, aber nicht, also, wenn sie durchkiffen eigentlich, sondern nur, wenn sie runterkommen davon, oder?
Also, nur wenn sie mal eine Pause einlegen, nein. Also ich glaube, wenn man es 20 Jahre lang macht, es gibt schon viele, die dann ein Problem bekommen.
Ja?
Ah, ist wieder genetisch. Manche stecken das total gut weg.
Also genau, ne? Ja. Muss ich meinen Freund mal fragen, was der davon hält. Was der
von dieser Herr Dr. Vakuzzi. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, trotz Ihres vollen Kalenders mal vorbeizugucken. Wahrscheinlich sehen wir uns alle eher wieder, als uns jetzt beiden lieb ist, Olli und mir. Living on the Edge ist hier bei uns angesagt. Es kann sein, dass wir tatsächlich öfter, also in naher Zukunft, vielleicht schon bald bei Ihnen bewusstlos auf dem Tisch liegen. Denken Sie ein bisschen an uns und dass Sie uns dann gut behandeln. Meine große Angst ist, dass Sachen in der Narkose mit mir passieren.
Wieso, können auch ganz witzig sein. Vielleicht kommst du dann auf den Geschmack, Jan. Weiß man alles nicht.
Schön, dass Sie da waren.
Ja, wirklich. Ja, war schön, da sein zu dürfen.
Das war wirklich so eine große Freude. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen aufmuntern können, jetzt wo das große Sizzle of Messi-Konzert ausfällt. Und wir waren heute so ein bisschen ihre grufte Jungs.
Ja, die Ersatzband.
Wir wirken ein bisschen demütig, glaube ich, einfach, weil wir wahnsinnig Respekt vor Ihrem Job haben. Das meine ich ganz ehrlich.
Ich glaube, daran liegt es tatsächlich.
Ja, daran liegt es tatsächlich. Und dass man auch weiß, womit Sie jeden Tag konfrontiert werden. Und dass Sie auch zu Recht so ein eiskalter Hund sein dürfen deswegen.
Ja, weil ich glaube, anders geht es gar nicht.
Und meine ich auch ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass das nicht anders geht. Man muss ein analytisches Gefühl in sich tragen, was ich als Künstler nicht immer abrufen könnte. Ich wäre der schlimmste Arzt der Welt. Ich würde sagen, ich kann Ihnen nicht helfen, ich kann Ihnen nicht schnell in den Arm nehmen.
Ich weiß auch nicht, was mit Ihnen los ist.
Ich kann Sie kurz drücken und dann renne ich hier raus und dann rufe ich jemanden an, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Nee, deswegen.
Aber man merkt es schon daran, dass sie Hobbys haben zum Beispiel, dass sie sagen, sie kraxeln, wir sind nicht mal in der Lage, sowas wie Hobbys zu entwickeln, weil bei uns ist alles eine Matsche. Hobby ist gleich Beruf und umgekehrt. Das ist bei uns alles eins, komischerweise. Wir brauchen keinen Ausgleich. Weil das stimmt nicht.
Ich habe Hobbys.
Aber was hast du für ein Hobby?
Möchte ich nicht erzählen hier jetzt. So, jetzt ein bisschen Musik. Vielen Dank für Ihren Besuch. War uns eine große Freude.
Danke, Vagenda.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. mit Olli und Jan.
Ja, du hast endlich deinen Chefarzt gekriegt, Jan.
Ja, aber also ich war erstaunt. Ich meine, er ist halt echt ein Arzt und der kann dann halt nicht so vom Leder ziehen, wie man gerne hofft, wünscht, dass er tut, ne? Schade.
Ja, der war sehr verhalten, aber er war sehr nett, weil man merkte sofort, der hat was drauf. Der kann entweder gut mit Hasch dealen oder der hat...
Ey, aber wollen, nee, aber der Olli hat, Schulz, der Arztbewerter. Ist das eine geile Zweitkarriere? Olli Schulz bewertet ihren Arzt. Der hat
genau.
Was
wenn Sie zum Arzt, das wenn auch. Sie zum Arzt wollen und schicken Sie mich vor, ich gehe für Sie zum Arzt, klär das mal ab mit dem, wie das so aussieht bei ihm.
Ob der was drauf hat.
Ja, ob der was drauf hat. Und dann, genau, das große Olli Schulz hier, es gab mal so ein Buch in den 80ern, das wurde verboten, Bittere Pille über schlechte Medizin, dieses Skandalbuch, Bittere Pillen oder so hieß das. Das war
keine Ahnung, mittlerweile ist es
bittere erlaubt, Ärzte von Olli Schulz, die Ärzte dürfen sie nicht aufsuchen. Oh Gott, würden die Ärzte um mich buhlen. Wenn ich der Status quo der Arzt, also, du weißt schon, was ich sagen will.
Ja. Wenn du quasi das Arztbewertungsportal, Olli Schulz, der Arztbewerter,
ja, wenn ich Monopolstellung hätte darüber. Und
es gibt bestimmt sowas gibt es bestimmt. Ja, aber er ist halt natürlich ein echter, Herr Dr. Valcuzzi ist halt natürlich ein echter Chefarzt. Der kann dann, wenn ich habe echt mir überlegt, frage ich ihn mal, wann ist denn der Letzte gestorben? Kannst natürlich auch nicht beantworten, wenn du ein echter Arzt bist und nicht ein Comedy-Arzt bist. Dann kannst du es natürlich nicht beantworten.
Ja, natürlich kannst du auch nicht, will man natürlich wissen, so eine Haribo-Colorado-Packung, kann man sich da alle Süßigkeiten unter die Vorhaut schieben oder nicht? Aber das traut man sich dann nicht.
Traut man sich nicht.
Nee, das denkt man natürlich die ganze Zeit. Ich habe nichts anderes gedacht.
Aber der ist auch gar nicht, ist ja kein Vorhautarzt. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, finde ich fast schade, dass wir heute das Wort Vorhaut erst so spät in der Sendung haben. Die ganzen Kinder sind schon im Bett.
Stimmt natürlich.
Macht ja keinen Spaß mehr.
Jan, hast du eine Vorhaut? Ich habe noch eine kleine Überraschung.
Hast du eh nicht mehr, Mehmet. Was?
Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Wir haben Geschenke bekommen. Für Olli, für Jan, von unseren Fans habe ich hier zwei Tüten. Ich öffne mal meine zuerst.
Berlin. Ja, wenn's bei mir TikTok macht.
Hallo Olli, vor 5 Jahren haben wir dich für eine Clubshow nach Paderborn geholt. Dieses Jahr hast du uns im Tempodrom umgehauen. Deine Musik und eure Sendung versüßen uns den Kartoffelalltag. Martin und Kirsten. Und dann Fotos von mir.
Nackt. Wir haben damals im Backstage-Raum, als du besoffen auf dem Sofa gelegen hast, ein paar Fotos von dir gemacht, während du schliefst.
Nee, oder hoffe, sie gefallen dir. Ein Foto von mir vor 5 Jahren Paderborn und eins im Tempodrom. Ja, ganz süß. Und jetzt bei dir. Ich öffne mal dein Paket auch. Hallo Jan.
Wir haben vor einiger Zeit miteinander geschlafen.
Genau.
War nicht so gut.
Es war nicht so gut. Dein Penis war sehr, sehr groß.
Zu groß.
Hallo Jan, in der letzten Sendung warst du sicher, dass es in der Formulierung Spaß beiseite nicht im angloamerikanischen Raum gibt. Es gibt mehrere. Eine davon findest du auf der Pellkartoffel. All joking aside.
Ach so.
Ach Gott. Man sollte auch nicht alle... Ja, eine Pellkartoffel. Und dann noch hier. Bento bekommt auch eine Postkartoffel. Wir wissen nur noch nicht, was draufstehen soll. Bento ist hip oder ein bisschen Spaß muss sein. Okay,
ja, vielen lieben Dank. Woche, es gibt auch das neue Portal jetzt von Bild.de. Bew heißt es. Bew. Bew. Wie der Schuss. Bew oder Bento und Bew. Da werden also quasi der Nachwuchs rangezüchtet von Bew und Bento für Spiegel und Bild. Coole Idee. Richtig coole Idee.
Weißt du was, ich fühle mich jetzt aber ein bisschen gesünder, seit ein Arzt hier im Raum war. Wenn ich bin mit dem Chefarzt der Chirurgie, ne, also der Neurochirurgie, saß ich hier rum, ne, und er hat eine Stunde gerade angeguckt, hat nicht gesagt, dass ich bald sterben werde. Das ist für mich ein gutes Zeichen.
Aber du bist Hypochonder, ne, so ein kleines bisschen schon.
Nein,
also mit dem Schlaganfall ist dann jetzt, wenn dein Arm wehtut ein bisschen, dann hast du einfach was eingeklemmt. Schlaganfall ist was anderes, Olli. Das merkst du schon, dass ein Schlaganfall ist, echt.
Ja, aber ich bin mal manchmal nachts aufgewacht, da war meine linke Hand taub.
Da hast du drauf gelegen wahrscheinlich. Da musst du die Gelegenheit nutzen und schnell mit Masturbieren anfangen. Ja. Ist so. Weißt du auch, wie früher mit der toten Hand?
Früher mit der toten Hand.
Wo dann in der Jugendherberge sich, kann man vielleicht mal erzählen, auch wenn jetzt Frauen zuhören, die das eklig finden. Aber das passiert, während ihr euch über Schminken unterhaltet, reden Männer darüber, dass sie sich einfach lange genug auf die eigene Hand setzen und das Gefühl hat, ist egal. Ist egal, ist einfach ein Geschlechterding. Ist einfach nur mal so. So.
Ja, okay.
War das jetzt, ich meine, weil es ist, ich habe gehofft, dass wir mehr schmutzigen Einblick in die Welt, die Psyche von Ärzten finden.
Habe ich gewusst, dass das nicht passiert, Jan. Dafür habe ich auch schon zu viele Ärzte kennengelernt. Ich kenne wirklich auch einige Leute tatsächlich aus meinem Bekanntenkreis, haben Karriere gemacht, sind auch Chefärzte, Ärzte oder Krankenschwestern. Auf alle Fälle irgendwas mit Medizin. Und selbst Krankenschwestern erzählen dir nicht die intimen, krassen Geschichten von Patienten, außer Die haben halt drei Farben im Haar und arbeiten vom Osten und sind doch schon Vorsitzende bei der PG.
Wir haben nichts gegen Ostdeutsche, wir mögen halt die DDR nicht.
Wirklich. Nee, wir mögen die DDR nicht. Ich mag den Osten auch nicht so gerne, weil in Dresden läuft der Kartenverkauf für meine Tour nicht so gut.
Ja, weil da sind, da ist...
Nee, überall läuft's gut, ne?
Du Andi Deutscher!
Nur in Dresden...
Rot-grün Versifter!
Da wollen die nicht kommen. Ich hab... Ach, komm.
Was? Ach. Jetzt müssen wir über Akif Pirinci reden. Wir müssen über so viele Dinge noch, jetzt haben wir aber nicht mehr so viel Zeit, weil die Neurochirurgie sich wie so ein Tumor heute den Raum in der Sendung geschnappt hat. Aber ich kenne viele Ärzte aus meinem privaten Umfeld, sind echte Säue und da sind halt auch keine Chefärzte.
Meinst du, man hätte ihn nochmal fragen sollen, ob er sich selber ab und zu am Medizinschrank bedient?
Das glaube ich, das hätte er, glaube ich, nicht zugegeben.
Nee, aber das ist eigentlich wie doof, dass man das nicht machen würde. Also ich würde sofort alles...
Guck mal, wir können ja auch umsonst auf Konzerte und warum nicht mal einfach mal eine Handvoll Propofol mitgehen lassen oder schön so einen Plastikbeutel voll. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, als ich diese Doku gesehen habe, musste immer an Jörg Schönborn denken, den Zahlenmann von ARD und ZDF, der immer die Wahlkurse, der auch so ein altersloser, krasser Typ ist und der Herr Dr. Walkuzzi ist auch so ein bisschen so. So ein, weißt du, sieht aus wie 35, ist aber knapp über 40 jetzt, also ein bisschen älter
als du. Ja, sieht auf alle Fälle fit und frisch aus und das sieht aus wie ein Erfolgsarzt.
Ja, und du musst auch, glaube ich, um den Ausgleich zu haben, der muss irgendwas machen, damit du da nicht verrückt wirst. Weil selbst wenn du ein kalter Fisch bist und selbst wenn du es richtig gelernt hast, geht dir das natürlich nah, wenn du dann siehst, wie die Leute irgendwie epileptische Anfälle bekommen nach Operationen oder sowas oder dann wirklich sterben. Ich glaube schon, dass kriegst du nicht so einfach weg. Kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Und ich frage mich auch immer, das hätte ich ihn jetzt noch gerne gefragt, aber selbst da kriegst du ja auch keine Antwort, das muss man denn ja von außen beurteilen, warum das bei Ärzten immer so ist, je besser die Ärzte, das ist oft so, dass je schwieriger das dann quasi zwischenmenschlich ist, also dass die einfach dann, weil die so sehr im Medizinthema sind, in diesem ganzen Handwerklichen, ja, dass der Mensch dann oft vergessen wird, so weißt, also dass Ärzte dann nicht in der Lage sind zu abstrahieren, das unterstelle
ich
jetzt
ja ihnen. Das habe ich ja versucht noch zu fragen, eben mit diesem analytischen Blick, den er immer drauf hat oder nicht, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob das wirklich so ist. Auf alle Fälle, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ich mich mit dem Arzt gleich verbrüder und ich will auch gar nicht sein Privatleben wissen. Er soll auch meins nicht wissen. Er soll einem nur gesund machen, ne? Und wenn sie das machen, dann kann das auch für mich eine arrogante Schweinebacke oder irgendjemand sein, der vielleicht irgendwie sonst nicht so der Typ wäre, mit dem du mir ist das egal. Ich finde, das ist auch man geht einen Deal mit jemandem ein, so, ne? Also man hofft, dass der sich irgendwie um einen kümmert und man versucht, den selber erstmal von vornherein nicht zu beleidigen oder ähnliches, so, ne? Ja, du bist immer zum Arzt gegangen mit schlechter Sache. So, was ist los jetzt hier? Ich habe seit 3 Wochen Rückenschmerzen. Nun mach! Also das...
Herr Schulz, ganz langsam. So,
was ich meine,
Sie wollen was von mir. Entweder drehen sich jetzt um und gehen woanders hin. Oder Sie kommen nochmal von vorne rein und machen das Ganze nochmal so, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Sie Respekt vor mir haben. Bitte.
Ja, okay, Herr Doktor. Das ist es nämlich. Du gehst auch nicht zum Zahnarzt. Alter, ich habe Zahnschmerzen. Mach das weg oder du hast gleich auch welche. Oder ähnliches, ne? Also du weißt ja
nicht schlecht.
Du weißt ja von vornherein.
Privat oder Kasse? Ich zahle mit Faust.
Genau, ich zahle, wie ich will. Ich zahle, wann ich will. Ey, Geld kommt. Nee, das ist ja halt nicht so. Du weißt ja,
Herr Doktor, Geld kommt. Echt, geh mir nicht auf den Nerven. Geld kommt.
Herr Doktor, Geld kommt. Ich habe ab Dezember habe ich wieder Einnahmequelle. Dann mache ich mit Ihrem Böhmermann eine Fernsehsendung. Wirklich, dann geht's wieder los.
Ach, Olli. Ja, ich glaube, das ist einfach mein großer Wunsch. Aber ich habe einfach vergessen, dass wir es natürlich öffentlich machen. Wenn wir Leute hier einladen, dann ist das ja eine Öffentlichkeit. Ich glaube, die cooleren Geschichten kriegt man, glaube ich, wenn man sich privat trifft und man sich verspricht, dass man das nicht weiter erzählt. Dann könnte ich auch die cooleren Geschichten erzählen. Ist ja immer so. Die ganzen geilen Geschichten, muss man echt mal sagen. Die geilen Geschichten, liebe Zuhörer von Sanft und Sorgfältig, haben wir noch nie in der Sendung erzählt. Hier haben wir nur die Sachen erzählt, die wir erzählen können. Aber die geileren Geschichten sind die, die man nicht erzählt.
Das stimmt. Aber ich habe mal neulich den SMS-Verlauf zwischen uns runtergescrollt und habe ihn dann ganz schnell gelöscht, weil wir haben uns auch schon komische Sachen, die sollte nie jemand lesen.
Wirklich? So.
Ja, aber jetzt
ein bisschen... Wo man so eine ganz dunkle Ironie auf einmal hatte und dann aber 2 Tage später schon nicht mehr genau wusste, dass es ironisch gemeint war.
Genau, und auch
so
sehr...
So verfassungsfeindlich, so volksverhetzende Sachen sich hin und her geschickt. Wahrscheinlich hört der BND mit.
Keine Ahnung, ich habe mega Hunger. Wir müssen Schluss machen, sagen, ich muss unbedingt was essen. So, jetzt noch ein Song, dann sind wir wieder da. Heute die große Medizinsendung.
Darf ich mir was wünschen?
Ja, nee, du kannst dir alles wünschen. Das war heute deine große Sendung. Das ist dein Chefarzt war da. Ja, heute ist alles dein Ding heute.
Jetzt kommt nämlich was, weil wir von den Ärzten kommt hier nämlich was. Hier ist ein Song namens Schon über den Mann, der mit der Faust beim Zahnarzt
saß. Da warst du gerade weg. Ein Bis Mann gleich. Namens Schonda, immer mitten in die
Fresse. Ein Song namens Schonda über den Mann, der mit der Faust beim Zahnarzt zahlt.
Bis gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Ja, und manche Hörer werden es schlimm finden, dass sie jetzt 2 Stunden das erleben musste. Eine Sendung über Medizin, Jan. Da haben wir nicht den größten Gefallen mitgetan, ne?
Ja, aber das ist okay. Ich finde, das war mal ein Experiment wert. Und ehrlich gesagt, das liegt an keinem von uns. Hm. Weil man merkt einfach, diese Sendung und diese Themen, die wir eigentlich versuchten, heute hier zu behandeln, die sind so sensibel und das ist so serious, no-nonsense-mäßig. Das ist tatsächlich schwierig, das mit Leuten zu besprechen, die von außen reinkommen. Das kriegen wir gerade so zu zweit hin und selbst da klappt es eigentlich nie so richtig. Ja. Ich möchte ganz kurz noch eben, weil du über unseren SMS-Verlauf gesprochen hast, nur mal kurz sagen, welche Bilder wir uns hin und her geschickt haben. Ich habe alles noch da und zwar von 2012 geht's los.
Quatsch, hast du echt noch?
Erstes Bild. Dann hier sehe ich ein Bild von einem Loch im Kopf, habe ich dir mal geschickt. Aber nicht von mir, verrate ich nicht von mir.
Nee, ich weiß
Olli von Schulz wird geschminkt auf alt. Dann habe ich, lieber Hotelgast, wir möchten Sie informieren über einen eventuell vorübergehenden Mitbewohner, den absolut ungefährlichen Kugelkäfer, der vielleicht auch in Ihrem Zimmer zu finden ist.
Das habe ich mal im Hotelzimmer gelesen, im Zettel.
Einige wenige Kugelkäfer haben sich unser Hotel als kurzfristige Bleibe ausgesucht. Ja. Und sind nur vorübergehend hier. Alle direkt abschieben, die verdammten Kugelkäfer.
Das war
in den deutschen Käfern die Plätze weg.
Das ganze Bett war voller Kugelkäfer. Wirklich, ich hab eine Nacht im Kugelkäfer.
So ein Bällebad.
Das war wie ein Bällebad. Und dann haben die diesen Zettel hingemacht, was ich ganz süß fand. Aber das ganze Zimmer war voll Kugelkäfer. Und der Kugelkäfer sieht scheiße aus. Das ist also keiner von den Top 5, den großen 5 Käfersorten, die wir nächste Woche besprechen werden. Das war also.
Bob Dylan, Johnny Cash hast du mir noch geschickt. Dann hier Fotos, viele Fotos von Lena werden hin und her geschickt.
Gott.
Ich hier sehe ich eine Werbung, die Werbung von 4 Pfoten. Sebastian Deile brüllt für mehr Menschlichkeit für Tiere. Junge, die schlimmen Sachen sind wirklich die nicht das Licht an die Öffentlichkeit. Hier ein Bild von Olli Schulz. Ich sehe aus wie dein Bodyguard. Dann schicken wir uns gegenseitig Bestätigungen unserer Geilheit.
Ja.
Olli Schulz gelangweilt beim Fernsehpreis. Böhmermann gelangweilt beim Fernsehpreis.
Das war auch wahnsinnig öde, oder?
Dein Albumcover, ich mit Rastas. Als ich mir Rastas mal gemacht habe. Dann verkaufsoffen und mehr, Party Open Air mit Uli Zelle, Jürgen Drews und Iron Shear, 20 Jahre Kaufpark. Außerdem Belmondo und Ulf und Zwölf Kinderprogramm. Hast du mir geschickt.
Super. Ich habe
nur die Bilder.
Apropos schicken, wir kriegen auch von unseren Hörern wahnsinnig viel Post gerade. Nicht nur Bewerbung fürs Grünkohlessen, sondern ich kriege hier auch so eine Sachen wie diesen Gag, den ich gebraucht habe, mit Arroganz, die überhebliche Fluglinie, ja? Da haben wir letzte Woche noch die High Society, der Rentnerclub, also der für reiche Rentner.
Ja.
Und jetzt gibt's noch die Zahnbürste für reiche Dekadent. Das ist dann die.
Oh, nicht schlecht.
So, jetzt, und das wird immer mehr hier. Die Leute sind einfach dabei. Die sind noch, weißt du was? Jetzt müssen wir wieder abliefern. Die Leute sind noch dabei. Wir haben immer noch diese Stay Stupid Academy Facebook-Seite mit 16 Mitgliedern, wo nichts mehr passiert. Und wir machen Grünkohlessen.
Ja, aber das ist ein bisschen langweilig geworden. Aber das Grünkohlessen machen wir ja wirklich, da haben wir ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Und diese Facebook-Gruppe, die braucht so viel Aufmerksamkeit.
Ich werde im Internet immer ernüchtert. Dieser Traum von so einer geilen, coolen Gruppe, alle sind cool, man schreibt noch witziges Zeug, das wird einfach nie realisiert. Und das wird einfach auch nicht sein, weil irgendjemand nervt dich immer oder enttäuscht dich oder so. Und ich glaube, ich will damit einfach nichts zu tun haben mit
Guck mal, Social ich habe dir auch ein Bild von Hitler geschickt. Ein Bild von Hitler habe ich dir auch mal geschickt. Kommissar Ärmchen. Dann Aquarell von Olli Schulz. Kuss auf die Eichel. Dann ein Bild von, ach, so viele coole Sachen.
Das freut mich.
Du hast mir mehr geschickt von dem Mann, der den Dinosaurier oral befriedigt. Habe ich dir geschickt, glaube ich, ne?
Das kann gut sein, ja.
Habe ich dir geschickt. Das ist eher so mein Style. Olli, mach mal Hermann von Fehlen, wir sagen Tschüss.
Es ist wieder mal Zeit, Tschüss zu sagen. Ja, das war heute mal wieder eine ganz besondere Sendung. Zum Glück.
Man muss ein bisschen einfach mal variieren, auch in dem, was man so sendungsmäßig macht.
Das stimmt.
Hast du Hermann da? Hey, das war die neurochirurgische Spezialausgabe heute mit dem Chef der Neurochirurgie, Chefarzt Dr. Peter Walkuzzi von der Charité, Professor, unglaublich cooler Typ. Schaut euch mal die Doku an bei Arte, liebe Leute. Wirklich wahr, 7 Teile, könnt ihr euch illegal im Internet angucken bei YouTube. Dann werdet ihr wissen, warum ich zumindest fasziniert von dem bin, was er macht. Und warum man das zumindest nachvollziehen kann.
Ja, und mir hat Peter Bakuzzi heute seine größten Tricks und Kniffe gezeigt, wenn Sie von mir untersucht werden wollen, im Stile eines großen Chefarztes. Melden Sie sich, schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich komme vorbei gegen...
Wie ein Chefarzt, aber für die Hälfte des Preises.
Ja, ich untersuche Sie wie ein Chefarzt für die Hälfte des Preises. Sehe genauso gut aus.
Chefarzt geht auch für die Hälfte.
Und ich verdiene eine positive Analyse, wollte ich schon sagen. Wie sagt man? Einen positiven Befund werden Sie kriegen.
Egal, was Sie haben. Wenn Sie anderswo nur niederschmetternde Nachrichten bekommen, weil der Tumor zu groß ist, Olli Schulz macht Ihnen ein bisschen Hoffnung.
Genau.
Und auch wenn es nur für eine Woche hält.
Eine Analyse hat ergeben, sanft und sorgfältig Hörer haben ein langes, gesundes Leben. Deshalb halten Sie uns die Treue.
Sanft und sorgfältig ist gut gegen Krebs und irgendwas mit Gehirn und außerdem räumt das den Magen auf. Durch die besonderen Acti-Regularis-Kulturen, die in dieser Sendung freigesetzt werden.
Und man merkt, dass man da draußen nicht so ganz verloren ist mit seinem wackeligen Kopf. Und deshalb... Wie sagt man
bis
so schön?
Woche.
Ja. Der Mensch ist eine Bretterbude, zusammengeschustert aus den Erinnerungen seines Lebens. Tschüss.
In diesem Sinne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.